Die eine ist Ärztin, Harvard-Absolventin und Unternehmerin. Der andere gilt als Supernerd und Wunderkind. Gemeinsam suchen sie nach Antworten. Willkommen bei Die Ärztin und der Nerd. Der Health, Tech und Longevity Podcast. Powered by Years, Europas modernster Longevity-Klinik. Und Performula, den ärztlich formulierten, hyperpersonalisiertesten Premium-Supplements.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Ärztin und der Nerd. Ich bin die Ärztin.
Und ich bin der Nerd.
Und heute haben wir was ganz Besonderes, Neues, ein kleines Experiment, denn wir haben direkt zwei Gäste da. Neben uns sitzen einmal mein lieber Freund und Kollege, der Timo Osterhaus. Ja, was kann man über Timo alles sagen? Er ist Arzt. Er ist, das darf ich schon so sagen, Medical Influencer mit einem.
Boah, ich hasse diesen Begriff, aber ja, ich hasse es, ja.
Deswegen musste ich es direkt droppen am Anfang. Er ist natürlich auch Buchautor, selber Podcast-Host von Create Your Best Self, Unternehmer, macht viele Dinge, da hören wir nachher auch noch was zu. Und vor allem steht er auch für Themen, die uns so beschäftigen: Longevity, Blutwerte, Prävention, Hormongesundheit, also viele ganz, ganz spannende Themen, wo wir heute auch hoffentlich ein bisschen reindippen können. Und wir haben noch den lieben Sebastian zu Gast. Sebastian Würz ist Unternehmer. Er ist, und das ist ganz wichtig, auch Familienvater. Das heißt, ein Mensch, der an vielen Fronten unterwegs ist und verschiedene Unternehmen schon gegründet hat. Zuletzt mit einem guten Kollegen und Freund, auch Performula. Da haben wir ja schon häufig drüber gesprochen und ja, kleiner Teaser, gibt es auch nachher ein bisschen mehr Insights zu. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Danke für die Einladung.
Danke.
Doch bevor es jetzt direkt zu unseren beiden Gästen geht, sitzt natürlich auch noch der Toan hier und der hat sich wie immer gut vorbereitet auf die heutige Folge, wo wir ja auch in die ganze Welt der Supplements und Diagnostik nochmal mehr eintauchen wollen. Und deswegen würde ich sagen, wir starten mal direkt rein in unseren
Pulscheck.
Tja, Toan, also heute war ja wirklich eine große Spielwiese für dich, oder? Wie du dich vorbereiten konntest auf das Thema Supplements, wo wir uns ja auch häufig drüber austauschen, über die Routinen. Deswegen verrat uns doch mal, was hast du in Vorbereitung auf diese Folge unternommen?
Ja, ich muss jetzt gar nicht so viel für die Vorbereitung machen. Es gab nämlich vor 2 Wochen einen kleinen Vorfall bei uns in der Familie. Deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch. Es könnte Konsequenzen auch für den Familiensegen haben. Denn vor 2 Wochen waren meine Eltern zu Besuch. Und alle Leute, die uns ja auch verfolgen müssen, die sind beide Ärzte. Ne? Meine Frau ist auch Zahnärztin, also sehr medizinisches Wissen daheim. Und ich öffnete einer meiner schönen Performula Tütchen mit quasi meiner Dosierung drin, hatte da noch so diese Verpackung draufstehen mit der Dosierung drauf.
Also mit deinen Supplements.
Genau, mit meinen Supplements. Und auf einmal ging eine Diskussion los, ja, alter Schwede. Denn auf den ganzen Ingredients gab es eine Sache, die mit einer, ich glaube, 1200-prozentigen Dosierung versehen waren, wo dann 2 Leute, und ich möchte hier niemanden vor den Busch schmeißen, weil das sind 3 Ärzte, ja, man kann sich jetzt überlegen, wer es gewesen sein, gesagt haben, wie kann das denn sein, ja, dass das so hoch dosiert ist? Und ich dachte so, du, keine Ahnung, das haben die mir hyperpersonalisiert gemacht, basierend auf meinen Zielen, und das wird schon irgendwie richtig sein. Und
basierend auf deinen Diagnostikwerten, oder?
Genau, basierend auf meinen Diagnostikwerten, also in dem Fall natürlich, meine Blutwerte, aber auch mein Stuhlgang. Das ist wirklich übrigens die schlimmste Experience ever, dass ich das euch einchecken musste.
Und das als Ärztesohn.
Ja, bin ja deswegen auch nicht Arzt geworden. Da gibt es ja auch Gründe. Und da habe ich das erstmal so ein bisschen über gewisse Dinge nachgedacht, wie zum Beispiel, und deswegen freue ich mich heute, was eigentlich so ein Referenzbereich eigentlich ist. Ne? Weil dann ging es nämlich los, guck mal, nee, Toan, wir wollen die Rohdaten sehen. Ja, mach das mal bitte auf, was schauen wir da? Nee, das ist doch gar nicht, warum muss das so viel sein? Und eine Person hat sich dann auf meine Seite gestellt und meinte so, naja, vielleicht müssen wir auch das ganze Thema Referenzwert ein Stück weit auch überdenken, weil es ja darauf ankommt, wo willst du eigentlich stehen? Und was für mich halt wichtig ist, ich will ja in allen Bereichen, das hört sich ein bisschen komisch an, will ich ja eher so, ne, nicht im Mittelfeld spielen.
Sondern?
Ich habe bessere Ambitionen. Also ich schon, also warte mal ab an den 12 Monaten. Ich sitze hier als Maschine, ich werde dann ungefähr aussehen wie Timo. Ja, also, und dann dachte ich so, warum ist es in dem Bereich so, dass man immer in der Mitte sein muss? Mhm. Ne, so genau in der Mitte oder knapp in der Mitte. Und dann gab es eine andere Sache und das ist dann so ein bisschen die Vorbereitung gewesen. Ein Wert dann aus der Diagnose, der mich dann nicht beunruhigt hat, aber wo ich dachte so, okay, das ist auf jeden Fall nicht mein eigener Anspruch, das war ein Testosteronwert. der Testosteronwert so, ich sage jetzt mal, im grünen Bereich noch, ja, aber wenn man sich eine Bundesliga-Tabelle vorstellen würde, dann wäre das so knapp Europa League, wenn überhaupt. So, ganz knapp.
Da wir ja viele weibliche Zuhörerinnen haben, ist das, glaube ich, ein super Bild.
Also
auch ich bin völlig ausgestiegen gerade, ich habe von Fußball gar keine Ahnung, habe auch gerade so Europa League, okay.
Glaub,
also
so siebter so Platz.
Ich weiß, es ist nicht WM, ja, okay, genau. Aber da war ich
danke,
schon raus
Team.
Dann.
Also ich habe eher so eine, ich sag mal so 3-Plus-Bereich.
Ah, nee,
ja. Also
das wollen wir nicht.
Nicht so super gut.
Ja.
Und dann habe ich tatsächlich das allererste Mal, und deswegen freue ich mich auf diese Folge, überhaupt über das Thema Testosteron nachgedacht, ne, was es eigentlich heißt, weil jetzt mal in der Executive Management Bubble verbindest du das Testosteron, wenn das jemand braucht oder sowas, mit, keine Ahnung, Spritzen, Steroiden oder sowas, eine Bodybuilding oder so, aber keiner von uns spricht über dieses Thema eigentlich in, ich sag mal, im Denk- und Kreativbereich, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Ne? Es geht dann immer darum, ja, hast du Erektionsprobleme oder sowas, also super krass stigmatisiert. Und dann habe ich mich erst mal ein bisschen mit auseinandergesetzt und dachte so, okay, eigentlich muss das meine Ambition sein, das hochzubekommen. Und habe seitdem, ich sag mal, ein individualisiertes Training angefangen. Ne? Geht jetzt auch nicht von heute auf morgen, so realistisch habe ich jetzt auch
gelernt,
muss man auch sein. Ja, aber deswegen, das sind für mich so die Sachen, die ich heute irgendwie mal gerne besprechen würde.
Mhm.
Auf was basieren Referenzwerte?
Ja.
Ne? Was heißt das? Kann man überhaupt überdosieren?
Genau, das dachte ich auch. Ist vielleicht wichtig, da zu unterscheiden, ne? Welche Art von Supplements, von Substanzen, was spielt da eine Rolle, was könnte passieren? Ich glaube, da kann Timo uns auf jeden Fall weiterhelfen bei dem Thema. Und zum Thema Testosteron, das ist ja schon so ein ziemliches Trendthema auch bei Männern. Also über ein Drittel der Männer beschreiben ja so ein Low-Testosteron. Übrigens auch für Frauen zum Beispiel in der Menopause ein Thema, ne? Also es ist ja mal das Macherhormon, irgendwie auch als Sexualhormon so abgestempelt, aber es fällt unter anderem bei Frauen auch in der Menopause ab. Das heißt, es ist eigentlich ein super, super relevantes Thema, was ja vielleicht zunehmend Aufmerksamkeit bekommt, aber was ich auch cool fände, wenn wir das ein bisschen uns anschauen.
Genau.
Okay, dann würde ich sagen, warten wir nicht länger und starten in unsere
Sprechstunde.
Ja, Timo, jetzt weißt du, wie ernst wir hier die Vorbereitung nehmen. Und Thoran arbeitet da gerne mit seinem eigenen Körper auch. Bevor wir so ein bisschen vielleicht auch diese aufgeworfenen Fragen beantworten oder angehen, magst du vielleicht nochmal ein bisschen deinen Weg in das Thema Blutwerte, Longevity umreißen, warum du nicht und vor allem nicht nur ein Medical Influencer bist, sondern was dich so antreibt?
Also erstmal müssen wir, glaube ich, diesen Begriff aus der Welt schaffen. Medical, wie kommst du da drauf? Medical.
Ich glaube, das ist das Erste, was man, wenn man dich irgendwie über in deinem Buch oder in irgendwo das so steht über dich.
Was würdest du sagen, wofür steht es, Influencer? Also was sagt
deine
das aus?
Reichweite, deine Sichtbarkeit. Nee,
so generell,
Sichtbarkeit.
So Influencer, was ist das?
Dass du Leute zu dir kommen, wenn sie Informationen haben wollen. Und ich glaube, das ist ja, und deswegen ist in der Kombi von Medical ja ganz spannend. Ich finde das auch in dem ganzen Kontext Supplements mega relevant, weil du ja wirklich beide Seiten da bekleiden kannst. Weil oft haben wir ja Menschen, die gefährliches Halbwissen haben.
Safe.
Und darüber sprechen und trotzdem mehr Reichweite. Und wir haben halt welche, die sich auskennen. Und das ist vielleicht das, was bei dir ganz wichtig ist. Du hast ja einen langen Weg, dich wirklich als Experte in dem Thema, nicht nur Supplemente, sondern auch Labor, Diagnostik, Blutwerte. Dein Buch heißt ja nun mal der Blutwerte-Code, zu positionieren.
Ich finde einfach diesen Begriff, der ist so negativ behaftet durch die letzten 5 Jahre irgendwo. Ich würde eher sagen, also wenn du mich fragen würdest, wie ich das nennen würde, ich würde eher sagen, du hast eben irgendwo gesagt, Timo ist auch Unternehmer. Ich würde eher sagen, ich bin Unternehmer, der verstanden hat, wie relevant und wichtig Content ist.
Mhm.
So, ich glaube, dieses Influencer-Ding wird total oft mit Geld verdienen, mit Werbung und Co. assoziiert.
Spannend, ja.
Und klar, influenzen wir ja, weil wir helfen Leuten ja irgendwie dabei, ihre Gesundheit in den Griff zu bekommen.
Ja.
Und grundsätzlich auch, also ich glaube, jeder von uns, der hier auf den beiden Couches sitzt, wird ja ständig geinfluenced und ist natürlich was mega Schönes, wenn man Menschen influenzen kann. Ich glaube nur, dass dieser Begriff einfach total negativ behaftet ist heutzutage. Aber vielleicht kurz zur Frage, wie bin ich da reingerutscht? So würde ich es tatsächlich irgendwie eher nennen, weil das war ja gar nicht so der Plan.
Ja.
Ich meine, wir kennen uns jetzt auch so seit, wir haben eben schon mal überlegt, so seit knapp 4 Jahren, glaube ich. Ich glaube, der entscheidendste Punkt war, ich habe selber einen retropatellären Knorpelschaden am linken Knie und während des Medizinstudiums, ich habe Schmerzen gehabt, es hieß irgendwie, Timo, du musst operiert werden von verschiedenen Ärzten und ich war damit irgendwie nicht so einverstanden, zumindest nicht mit dem Kontext, du machst keinen Sport mehr danach.
Ja.
Ich habe mich selber viel mit der Materie beschäftigt, habe dann irgendwann das Ganze so weit getrieben, dass ich den Europakader im American Football zum Teil trainiert habe. Ich habe also sehr viel im Bereich Personal Training gemacht, habe natürlich auch mein Knie dann wieder in den Griff bekommen, bin auch nicht operiert worden und habe, glaube ich, da so ein bisschen angefangen, das Standardmedizinsystem, ohne jetzt sagen zu wollen, dass Medizin schlecht ist, kommen wir bestimmt nachher auch nochmal drauf. Ich habe versucht, die Sichtweise mehr so auf Gesundheit zu shiften, also darauf Gesundheit zu erhalten, anstatt Medizin erst das Wissen zu nutzen, wenn wir Gesundheit versuchen müssen, wieder zu erlangen, weil wir krank sind. Und dann ist mein Vater irgendwann gestorben, tatsächlich recht spontan im Krankenhaus. Und ich glaube, das war so der Moment, wo ich gedacht habe, so, jetzt machst du erst recht das, was du willst. Ich glaube, ich würde auch heutzutage bei der ganzen Krankengeschichte von dem anders agieren, als ich es früher getan hätte. Aber mich hat halt damals noch keiner ernst genommen. Da ist jetzt das Influencer-Ding wahrscheinlich nicht ganz schlecht. Wobei ich auch natürlich mittlerweile ist das jetzt schon 7 Jahre her, natürlich auch ein anderes Wissen hatte als heute. Aber ich habe mir, glaube ich, irgendwann kam einfach dieser Moment, wo ich gedacht habe, so, ich will das System mit verändern. Ich will das Bewusstsein für Gesundheit mehr schaffen. Denn Medizinstudium, und das ist das, was die meisten nicht wissen, ist eine Lehre von Krankheit und nicht von Gesundheit. Ich bin der Meinung, das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Und das hängt, wie du gerade eben ganz trivial auch gesagt hast, davon ab, was ist das Ziel? Wo will man hin? Weil man kennt das so, man geht zum Arzt und das ist die erste Frage, ja, wo ist Ihr Problem? Naja, eigentlich sollte die Frage sein, wo möchtest du denn hin eigentlich? Ja?
Ich will ja Medical Influencer werden. In meinem Fall, da muss ich sagen, brauche ich auch die Kredibilität. So, ja,
ne? Und vielleicht noch ein Medizinstudium.
Und vielleicht noch ein Medizinstudium, ja, absolut. Aber ja, also ich glaube, wenn man Medical Influencen möchte, kann man das auch sehr gut als Coach tatsächlich. Da muss man kein Arzt für sein. Aber ich glaube, das ist so der Werdegang. Und ich habe dann am Ende versucht, mich natürlich irgendwie in ganzheitlicher Gesundheit, funktioneller Medizin, am Ende ist das ja alles das Gleiche. Ist ja nur sind ja andere Beruflichkeiten, versucht weiterzubilden und habe dann einfach gemerkt, dass alle Weiterbildungen, die ich gemacht habe, mich maximal frustriert haben, weil sie halt einfach so veraltet und von der Didaktik her auch so schlecht aufgebaut waren. Und dann habe ich einfach vor 6 Jahren Medletics gegründet, wo wir jetzt genau das machen. Also wir bilden Coaches, Health Professionals, Ärzte, Ärztinnen aus in ganzheitlicher Gesundheit.
Also so eine, wirklich so MultiplikatorInnen habt ihr dadurch, ne?
Weil der Gedankengang war ja, wie können wir, das ist jetzt dieser unternehmerische Gedanke auch wieder, wie kann man wirklich was verändern? Also klar, ich hatte 2 Praxen, eine in Bonn, eine in München, aber das ist halt, du tauschst Zeit gegen Geld, gegen Geld, sondern Zeit gegen Gesundheit von einem Mensch am Ende. Das gibt mir emotional als Arzt sehr viel, verändert aber dann doch sehr wenig, weil es halt nicht skalierbar ist. Und dann war irgendwann der Gedankengang mit dieser Frustration von mir selber aus den Weiterbildungen, dass ich gesagt habe, warum bilden wir nicht Leute aus als Multiplikatoren, die dann wieder mit Menschen arbeiten? Weil so verändern wir ja viel mehr, anstatt dass man nur, und das soll jetzt gar nicht abwertend klingen, mit Menschen selber arbeitet. Das gibt mir emotional viel. Ich denke aber nicht, dass das halt langfristig viel verändern wird im System.
Ja, das ist so spannend, weil wir merken ja auch immer mehr, nicht nur bei unseren Gästen, auch bei unseren eigenen Karrieren und du ja auch, Basti, wenn du mit Ärzten, innovativen Ärzten und Ärztinnen zusammenarbeitest, dass es immer so zunehmend darum geht, auch vielleicht verschiedene Karrieren, so ein Portfolio an Fähigkeiten und an Rollen auch zu haben. Ne? Weil auch die klassisch ärztliche Rolle, wie du beschreibst, ne, die ist sehr 1:1, ist auch sehr schön und sinnstiftend, aber für viele andere Themen, die man voranbringen will, braucht man halt andere Wege. Ne? Und ich weiß auch von dir, Basti, dass du das so bemerkst, ne? Wenn du, vielleicht magst du auch nochmal so ein bisschen erzählen, wie du so auf die, jetzt will ich das Wort gar nicht mehr verwenden, aber vielleicht bleiben wir mal dabei, ne? Auf die Ärzte mit Einfluss, mit Reichweite, mit einer Stimme. Vielleicht geht es auch drum, ne? Die sich auch trauen, weil darum geht es ja auch. Viele wissen ganz viel, aber bleiben mit ihrem Wissen in ihrem Kosmos. Und es geht ja auch ein bisschen um Mut und um zu sagen, ich gehe mal raus damit. Wie schaut ihr da drauf?
Ja, absolut. Ich meine, wir sehen halt das, was dem Thorn in seinem Mikrokosmos mit seiner Familie passiert ist, dass halt einfach auch eine extrem große Unsicherheit in den Märkten besteht. Und ich bin ja der langweilige Diplomkaufmann hier in der Runde, aber deswegen schauen wir uns mal sehr, sehr gerne die Zahlen an. Und ich meine, der Supplement-Markt wächst ohne Ende, aber wie der Lutz Graumann so schön gesagt hat in seiner Folge, es ist sehr, sehr viel wilder Westen. Und wir haben eben auch das große, hehre Ziel, das einen kleinen Beitrag zu leisten, dieses System ein Stück mit weiterzuentwickeln, fortzuentwickeln. Und wir haben uns halt gefragt, okay, den Supplement-Markt, den kriegst du nicht mehr totdiskutiert. Vor ein paar Jahren war vielleicht noch die Frage, ja, wo entwickelt sich das hin und macht das alles Sinn? Und ja, Supplements, ja, nein. Mittlerweile neueste Zahlen irgendwo, ich glaube, selbst in Deutschland, 68% der Deutschen nehmen irgendwo Supplements mittlerweile. Aber diese Unsicherheit, die in diesem Markt besteht, das ist halt irgendwie wirklich schwierig. Und wir haben uns halt gefragt, okay, und dann jeder spricht von KI und Automatisierung, aber hätte der Thorn vielleicht noch mehr Fragen, wenn er seine Supplements nach Beantworten eines Fragebogens bekommen hätte oder so, hat er es wenigstens in einem Kosmos von Ärzten bekommen und kann Rückfragen stellen. Und das ist eben das, wo wir eine starke Entwicklung sehen. Und ich habe, glaube ich, wann hast du dein Buch rausgebracht? Blutwerte-Code gelesen. Und ja, da ist so unglaublich viel zu tun. Das ist so unglaublich spannend, was da passiert. Und wir haben aber einfach gesagt, du musst irgendwo anfangen und wir wollen einfach den Ärzten eine Stimme geben und wir sehen eben auch, dass viele, viele Schulmediziner eben jetzt mehr die Richtung funktionelle Medizin gehen und haben gesagt, da wollen wir eben eine Plattform bauen und versuchen, ein Stück Seriosität in diesen Markt zu bekommen.
Ja, und ihr habt ja beide jetzt super Punkte gebracht. Ne? Du wirst so beschrieben, so ein bisschen unser Broken System, so keine Prävention, immer nur versuchen, irgendwas zu heilen, was zu lösen, ein Problem zu beheben. Und dieser Wilder Westenmarkt, der riesig ist, ne? Europa irgendwie 80 Milliarden. Also da stürzen die Leute auf, der wächst weiterhin fast 10% jedes Jahr.
Was krass
ist,
ne? Weil ich sag ja immer, wenn ein Markt, wenn da sogar Amateure und richtig schlechte, ne, Beginner Geld mit verdienen können, dann hat der Markt Rückenwind. Also so krass ist das. Ich kriege mittlerweile Anfragen von Leuten, und unseren Podcast gibt es ja seit ein paar Wochen erst, die sagen, hey, willst du eine Supplement-Brand gründen, wir machen White Labeling, wir machen alles im Prozess, mach einfach deinen Namen
drauf. Dann stell dir mal vor, wie viele Anfragen ich kriege.
Ja. Ja.
Und das ist halt crazy, ja. So, ne, ja, was da eigentlich,
ja,
passiert.
Ja, und dann liest du, dass ein David Beckham, der natürlich unfassbar viele Follower hat und eine wahnsinnige Reichweite, was der für ein Wachstum jetzt mit seinem neuen Produkt erzielt, aber dieses Produkt, das ist halt austauschbar, das gibt's halt hundertfach, das gibt's tausendfach.
Aber man merkt trotzdem, dass eine Nachfrage halt da ist. So. Also sonst würden halt nicht wirklich Idioten damit Geld verdienen. Was ich spannend finde, weil dass ich jetzt hier zwei Sachen sehe, ist ja auch so ein bisschen ein Spannungsfeld, was wir diskutieren oft. Auf der einen Seite braucht man Seriosität, ne, Vertrauen. Auf der anderen Seite brauchen wir, ich sag's mal ganz blöd, ne, auch ein bisschen Entertainment. So, ne? Also die ganze Medizinermarkt, der stirbt ja daran, dass es alles aussieht wie so A-Journal, White Paper, ne? Und du weißt ja, wie ich mich über das Wording ärgere, ne? Prävention, ne? Wie nicht fremdgehen, ne? Also wie unsexy kann man bitte Wörter beschreiben?
Ja, du musst es halt sexy machen, ne?
Genau.
Sonst hört sich's halt keiner an.
Und das ist, was mich an Deutschland auch ärgert, jetzt nehme ich mal kurz die Asiatenrolle ein.
Ja, bitte.
Finde ich das so lustig, dass du dich über das Wort Medical Influencer ein bisschen ärgerst, weil Deutschland ist ja so ein Land, wo du sagst, Selbstdarstellung ist blöd, ne? Selbstdarstellung, ne? Die Arbeit spricht für sich, ne? Mein Journal, mein White Paper, ne? Meine empirische Evidenz spricht für mich. Ich muss doch gar kein Influencing machen, ich muss doch keinen Content machen. Aber das ist genau der falsche Weg, ne? Weil genau so erreichst du halt niemanden, ja? Und genau das ist, wo ich der Meinung bin, dass wir genau dieses Spannungsfeld diskutieren müssen. Wie haben wir viel Seriosität und räumen mit dem Wilden Westen auf, ja? Und machen es aber nicht wie ein Biologie-Chemie-Buch im Biologie-GK. So. Das ist doch die Frage, oder?
Absolut.
Ja, und dann wird es einem natürlich auch noch schwer gemacht, ne? Wenn man sagt, irgendwie hier Dr. Stefan Barth, wir befinden uns in der Evidenzfalle. Ne? Natürlich sind wir froh, wir wollen Seriosität bringen. Es gibt Leitlinien, aber wir würden natürlich auch sehr, sehr gerne innovativ sein. Ich meine, ich werde jetzt täglich darauf angesprochen, ja, wie geht ihr mit Peptiden um? Wie geht ihr mit NMN um? Und so Sachen. Ne? Das ist ein extrem schmaler Grat, aber irgendwie dieser Shift eben von wir reparieren oder wir versuchen, etwas nach vorne zu gehen und auch mal Sachen zu probieren. Ne? Das ist halt das Spannende und das wird halt die Entwicklung dann zeigen. Ne?
Und auch das Nicht-Schaden spielt eine Rolle. Ja. Ne? So werden wir ja so sehr sozialisiert, dass wir auch als Ärztinnen nicht schaden sollen. Und in so einem unregulierten Markt passieren auch Dinge, die wirklich nicht super sind. Ne? Und das wäre so meine Frage an dich, Timo. Wie guckst du auf den Hype, den Markt? Ne? Ich weiß, wir haben schon oft drüber gesprochen, wie viele Anfragen, wie viele Produkte entwickeln du könntest. So, du hast eine klare Positionierung, glaube ich, auch dazu. Vielleicht magst du noch mal so berichten, wie du den Markt und auch wirklich diese Unreguliertheit so wahrnimmst.
Also ich glaube, ne, vielleicht um noch einen Satz zu diesem Medizinmarkt auch zu sagen. Ich glaube tatsächlich, das, was die meisten völlig fehlinterpretieren, ist, dass in der Medizin alles ganz klar gegeben wird, ohne dass eine Nebenwirkung in Kauf genommen wird. Also man braucht sich theoretisch ja nur Chemotherapeutika anzuschauen. Ja? Da ist ja alles Mögliche drin von den Dingen, von denen wir zum Teil auch oft noch gar nicht genau wissen, was wie wo gemacht wird. Klar, mit einem spezifischen Ziel dahinter. Genau. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Chemotherapien damit schlecht sind, ne, um Gottes Willen. Nur trotzdem nehmen wir da gewisse Nebenwirkungen dann trotzdem in Kauf. Und ich glaube, dass im Gesundheitsbereich werden die Symptome, die heutzutage beschrieben werden, halt gar nicht so relevant angesehen und von der Medizin wahrgenommen, dass man auch bloß keine Nebenwirkungen in Kauf nehmen sollte. Wenn ich aber kein Eisen im Körper habe, dann ist das Leben für ganz viele Menschen überhaupt nicht lebenswert, weil die sich halt total schlecht fühlen. Und ne, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, nochmal hervorzuheben. Aber trotzdem, wenn man sich diesen Supplement-Markt anschaut, ich bin ein ganz großer Verfechter davon, am liebsten bräuchten wir gar keine Supplemente. Also ich fände es viel sinnvoller. Ich bin total pro Nährstoff und Supplemente, nicht falsch verstehen. Aber ich bin nur pro Supplemente, weil die Menschheit so ist, wie sie ist. So, weil am Ende des Tages muss man ja auch überlegen, es ist, wir können über Evidenz reden, wir können über die Leitlinien reden, aber diese Leitlinien und Evidenzen bringen halt alles nichts, wenn die Menschen das trotzdem nicht umsetzen. Ja. So, wir können über gesunde Ernährung reden und den Leuten als Medical Influencer oder wie auch immer erklären, was sie essen sollen, wie sie es essen sollen. Wenn sie es aber trotzdem nicht machen, hilfst du den Leuten ja trotzdem
nicht. Oder wenn die Nährstoffe heutzutage auch nicht mehr, die Ernährung einfach gar nicht mehr so ist, wie sie mal war, ne?
Ja, genau. Ich glaube, das ist jetzt ein Thema, da müsste man jetzt ganz tief einsteigen, weil da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ne, ich versuche Dinge immer von allen möglichen Seiten zu betrachten. Ich glaube, wir haben schon eine gewisse evidente Datenlage dazu, dass es eben nicht dieses, die Tomate war vor 20 Jahren deutlich nährstoffreicher als heutzutage. Ist ja auch sehr schwer miteinander zu vergleichen, ehrlicherweise.
Spinat.
Ne, gut, bei Spinat, ne, nochmal ein anderes Thema. Da haben sie ein Komma falsch gesetzt. So. Ja, aber ja, nochmal ein anderes Thema. Aber ich glaube trotzdem, wir brauchen eine evidente Datenlage, brauchen aber den notwendigen Blick über den Tellerrand hinaus an den jeweiligen Ecken und Kanten. Und deswegen bin ich ganz klar eher dann auch am Ende der Praktiker, der mit den Leuten versucht zu arbeiten, weil ihr müsst ja bedenken, also wir haben ja in der Praxis draußen haben wir ja eigentlich immer eigentlich nur zwei große Fronten. Wir haben die, die sagen, Supplemente bringen nichts, und dann haben wir die, die sagen, Supplemente haben zu viele Nebenwirkungen. Aber das ergibt ja gar keinen Sinn. Also wenn ein Supplement nichts bringen würde, kann es auch keine Nebenwirkung haben, theoretisch.
Das ist nur Placebo,
so. Dann wäre es ja nur Placebo. So,
keine Wirkung.
Und das ist, also wir sehen das ja in der Therapie, wir sehen das in der Praxis ja grundsätzlich ganz anders. Und ich würde mir wünschen, dass in diesem Supplement-Markt, weil was entsteht dadurch? Je mehr Firmen auf den Markt kommen, desto mehr Verwirrung herrscht. Mhm. Die Menschen sind gar nicht aufgeklärt, die Menschen wissen gar nicht, womit sie arbeiten sollen. Aber ist ja auch verständlich, weil wissen ja die Therapeuten nicht mal. Die meisten zumindest nicht. Und deswegen würde ich schon sagen, ich bin ganz klar pro Nährstoffe, ganz klar. Ich meine, wir haben eine Ausbildung, wo es nur um Nährstoffmedizin geht, so. Aber trotzdem würde ich das sehr differenziert sehen. Und jetzt, ich bin immer der Meinung, das habe ich auch im Buch beschrieben, dass man, es gibt so ein MIK-Prinzip, messen, intervenieren, kontrollieren. Also, dass man eigentlich erst messen sollte, dann was zu sich nehmen sollte und dann aber wieder messen sollte. Und das ist auch was ganz viele Menschen halt einfach nicht machen am Ende.
Ja, absolut. Was würdest du sagen, so, wenn jemand mal sagt, ich mache jetzt mal eine, irgendwie eine Diagnostik, messe, 6 Monate später dann wieder? Oder wie lange sollte so das
Hängt von der Größe des Mangels ab, hängt davon ab, was man genommen hat. In der Regel würde ich sogar fast sagen 12 Wochen, um schneller zu sehen, weil auch das ist was wir in der Praxis sehen, dass heutzutage mit diesen ganzen Mikrobiom-Magen-Darm-Themen es oft einfach so ist, dass Nährstoffe gar nicht so aufgenommen werden, wie wir uns das wünschen würden. Und dann kann ich natürlich 6 Monate was da reinschütten, aber am Ende produziere ich teuren Urin theoretisch und das hilft den Leuten gar nicht.
Das ist doch ein super Stichwort, teures Urin, also wasserlösliche Dinge pinkeln wir ja eher mal aus. Schadet der Thorn sich, wenn er jetzt 5 seiner Supplement-Tütchen am Tag nimmt?
Hängt davon ab, was da drin ist. So, ja. Ich glaube, es gibt schon von allem zu viel. Ne? Auch das ist was man ganz klar sagen muss, auch ein total unsexy Thema, aber du kannst ja auch mit Wasser umbringen. So. Also trinkst du 30 Liter Wasser in den nächsten 2 Stunden, kriegst wahrscheinlich ein Hirnödem, das war es dann auch. Ja.
Aber nur damit ihr mal so einen Kontext bekommt, weil ihr seid natürlich in eurer Mediziner-Bubble. Ich war letztens wirklich mit Freunden unterwegs. Deswegen ist der Podcast auch so wichtig. Das sind alles, die haben alles C-Level-Titel, ne? Alles Top-Executives. Ja. Und dann reden wir so und dann erzähle ich so ein bisschen, ne, über den Podcast und was wir gerade so machen. Ja, und dann frage ich so in die Runde, und ne, was nehmt ihr so? Ne, sowas wie so Basics, Magnesium vorm Schlafen, ja, oder Vitamin D3 oder sowas. Und da waren Leute dabei, die haben noch nie in ihrem Leben irgendwas davon halt genommen. Ne, also wirklich noch nie. Die verbinden das halt mit irgendwie so AG1. Sorry, ich hoffe, das wird nicht irgendwann unser Partner. Ne, also so Quatschi-Patschi, ja. Oder mit Doppelherz. Und dann das Beste, ich so, aber ey, ihr reist so viel, ihr habt doch schon mal Melatonin genommen, oder? Ne, wegen Jetlag und so. Und dann gucke ich mich an, nee, das ist doch erst seit kurzem zugelassen in Deutschland oder Thorn, ne? Wenn man zu viel nimmt, dann wacht man doch nicht auf. Also wir haben irgendwie so ganz viele Fronten von Leuten, die so komplett uninformiert sind. Ne, dann haben wir in Anführungsstrichen so Überjünger, ja, die so wirklich so wie so meine Crypto-Bros, ja, dadurch das durch das Land jagen und alle bekehren wollen. Aber wir haben, und das wäre so meine Frage an euch beide, ne, wir haben ja nicht sowas wie ein Stiftung Warentest oder sowas, ne? Oder so ein Bio-Gütesiegel. Also warum ist das so?
Willst du anfangen oder so?
Ja, ich glaube, das entwickelt sich. Ne? Und das ist ja das, wie ich eben gesagt habe, ne? Vor ein paar Jahren hat man noch sehr schwarz-weiß diskutiert. Jetzt ist das Thema, kommt gefühlt schon an. Klar, wir bewegen uns in einer Bubble, aber ich glaube, vor ein paar Jahren hättest du mit noch mehr Menschen sprechen können. Mittlerweile, egal ob es meine Mutter ist oder sonst wer, das Thema Magnesium und Melatonin und Vitamin D und Eisen, ich glaube schon, dass das mittlerweile ankommt, aber genau deswegen ist ja hoffentlich, denke ich, Timos Academy auch sehr erfolgreich, weil das schon immer mehr nachgefragt wird, eben genau diese Ausbildung und Bildung, um eben ein Stück weit dieser Unsicherheit entgegenzuwirken. Und ich glaube, da wird extrem viel passieren. Und das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Weg gegangen haben. Ich meine, unsere Investoren sagen immer, ja, seid ihr denn überhaupt skalierbar? Stand heute sind wir nicht skalierbar, weil wir eben auf N gleich 1 uns erstmal jeden Menschen, jeden Kunden einzeln angucken und den, ich sag mal, per Leibarzt persönlich betreuen, weil jeder ist anders. Und das machen wir jetzt mal mit 100, 200, 500 Menschen und hoffen dann, dass durch die gesammelten Daten und das Know-how du dann irgendwie anfangen kannst, es irgendwie in eine Richtung Stiftung Warentest zu entwickeln. Und vielleicht auch über spannende Partnerschaften wie mit einer Mathletics Academy, dass man nochmal über das ganze Thema Referenzwerte spricht und sagt, okay, es gibt vielleicht Special Interest Referenzgruppen für unsere Frauen, für unsere Spitzensportler. Und ich glaube, ich meine, da passiert jeden Tag, jede Woche etwas. Und ich glaube, da haben wir spannende Zeiten jetzt vor uns.
Ja, ich glaube, warum gibt es kein Siegel? Also ich glaube, das ist natürlich ein bisschen schwierig zu machen. Da traut sich wahrscheinlich auch keiner so richtig dran, weil irgendwie dieses Thema Nahrungsergänzungsmittel, Nährstoffe und Co. in der Medizinbubble krass verrufen ist noch. Ich glaube, wenn man das, weil du Bio in den Raum geworfen hast, wenn man das Bio-Siegel verstehen würde als Endverbraucher, würde man wahrscheinlich primär auch nicht nur Bio kaufen. Also ich glaube, das Bio-Siegel, da steckt auch deutlich weniger hinter, als man eigentlich denkt.
Gute Marketeers davon haben, Demeter und Bio. Aber ja.
Ja, genau, ne, so zum Beispiel.
Aber immerhin, ne?
Aber immerhin, genau, es gibt was. Ist auf jeden Fall auch der Plan, also wir wollen mit Mathletics langfristig Praxen und Co. zertifizieren und da halt auch irgendwelche Gütesiegel rausbringen, zumindest langfristig. Aber es ist natürlich auch nicht ganz einfach, weil es ist ein teilweise sehr individueller Markt, wie du ja gerade auch schon gesagt hast. Ich glaube schon, dass man auch so mit Vitamin D, Magnesium, also man muss ja nicht alles individualisieren. Also klar ist es cool, wenn ich habe einen Wert und ich kann sehen, wie kann ich den optimieren, aber wir haben ja trotzdem statistisch relevante Daten wie nationale Verzehrstudien und sowas. Mhm. Die letzte aus dem Jahr 2018 mit der nationalen Verzehrstudie 2, die Dreier ist jetzt gerade gelaufen, die Daten kommen jetzt irgendwann. Und da sehen wir ja, dass Frauen unter 50 einfach viel zu wenig Eisen zu sich zu nehmen.
Ja.
Das bedeutet, also wir sehen, die meisten Menschen haben irgendwie einen Vitamin-D-Mangel, was an ganz vielen Faktoren liegt. Ja klar, würde ich mir wünschen, geht mehr raus, aber auch das ist praktikabel, halt nicht umsetzbar für die meisten. Dann, wir haben 70% der Menschen geschätzt, haben irgendwie einen Omega-3-Defizit.
Omega-3,
Frauen haben auf jeden Fall ein Defizit, was Eisen angeht. Vor allem, wenn ja auch so dieser Ernährungskontext immer mehr reinkommt, dann wird von dem einen wieder Fleisch schlecht gemacht und Co. Also es ist halt, du hast so viel,
ja.
Ich versuche es immer so ein bisschen zu beschreiben, wenn man sich einfach mal ein paar tausend Jahre zurückguckt, war so Bildung und Information war irgendwie so dem Adel zugelassen.
Mhm.
Und du durftest irgendwie nur lesen, wenn du irgendwie adelig warst und konntest dir die Infos holen. Das Problem ist heutzutage eigentlich genau das Gleiche, weil wir haben so viel Information, dass du kannst so viel lesen, wie du willst, aber du findest halt alle Informationen. Pro Eisen, Kontra Eisen, nur so Eisen, nur die Form Eisen, nur dann Eisen, bloß nicht jeden Tag. Also findest so viel, dass du auch wieder nicht weißt, was du machen sollst. Also du wirst so ein bisschen, du siehst den Wald vor lauter Bäumen.
Ja, und ich finde, da ist Social Media ja das, wo wir dann so oft reingeraten. Da ist jemand, der sagt, hier, das ist ganz einfach, mach es genau so und es geht ganz schnell. Und das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil jemand da mal oft sehr vereinfacht und runterbricht. Und das finde ich auch spannend zu beobachten in dem Thema, weil die Menschen suchen ja nun mal in so einem Overload von allen möglichen Informationen klare Anweisungen und auch ein Gefühl von Sicherheit. Und das finde ich schwierig, wenn man, also wer darf diese Rolle bekleiden, ne? Das ist in Social Media wirklich unglaublich. Also ich weiß nicht, wie man das unterscheiden soll, wie man
da. Die Frage ist aber, machen wir das in der Medizin nicht anders? Also gib mir jetzt mal von einem praktischen Beispiel aus. Du gehst jetzt zum Arzt, du hast irgendwie ein Problem mit Bluthochdruck, deine Blutfettwerte sind irgendwie schlecht. Theoretisch gesehen müsste ich mich ja jetzt hinsetzen und ich müsste mir ganz genau die spezifischen Lipoproteine anschauen, um zu schauen, welche LDL-Partikel erhöht sind, um zu gucken, ist das Risiko individuell erhöht oder nicht. Wird dabei ja in 99% der Fälle nicht gemacht, sondern es wird ein standardisierter Approach angewendet und es heißt so, okay, wir geben mal 10 Milligramm Rosuvastatin, um die Blutfette zu senken, um das langfristige Risiko zu senken. Was standardmäßig safe eine super Idee ist. Das würde dir jetzt nicht reichen und das würde mir jetzt wahrscheinlich auch nicht reichen, aber wir sind halt auch eine sehr spezifische Bubble und so kann man das natürlich theoretisch auf Nahrungsergänzungsmittel zum Teil auch übertragen. Also wenn ich jemand habe mit einem Eisenmangel, muss ich dann da jetzt jedes Mal eine Mikrobiomanalyse machen, muss ich dann da jedes Mal eine ultraspezifische Eisendiagnostik mit Transferin, Transferinsättigung machen. Ich kann auch sagen, nimm mal 45 Milligramm Eisenbisglycinat aus einem Präparat der Wahl, bitte jeden zweiten Tag, nicht jeden Tag nehmen, weil ich aus wissenschaftlichen Daten weiß, dass die Aufnahme an Eisen dann deutlich höher ist. Und so kann ich ja schon versuchen, ein gewisses standardisiertes System zu machen. Und klar, der Influencer macht dann daraus, es ist gar nicht so einfach. Genau, es ist super einfach. Ja. Und hey, ich habe
schnell.
Das ist, genau das sage ich jetzt.
Du bringst das, also ich finde es super, lass auch gerne bei konkreten Beispielen bleiben. Ich finde, Eisen ist ein Top-Thema für Frauen sowieso. Und wie du sagst, das kann man auch recht kostengünstig ja auch.
Safe kostet ja nichts, ne?
Also einnehmen und auch überwachen. Ne? Das taucht ja auch immer auf. Ich meine, du wirst ja oft immer gefragt, deine Top 5 Blutwerte und womit sollen wir anfangen? Ne? Aber wir hören auch von Toren, dass viele Menschen wirklich noch gar nicht so wissen, wo fange ich an? Und ich würde auch sagen, da muss man nicht erstmal alles messen. Klar, kann man je nach Budget machen. Aber du würdest so sagen, ne, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, wäre Eisen so ein Thema, wo Frauen auf jeden Fall mal draufschauen sollten und dann das Ferritin messen sollten.
Safe. Es gibt so einen schönen Spruch, wer alles misst, der misst nur Mist. Ne? Also das ist, wenn ich mir alles angucke, finde ich immer was.
Ja.
Die Frage ist ja auch, was ist die Handlungsempfehlung hinter einem spezifischen Blutparameter und dahinter einem Biomarker?
Ja.
Weil am Ende, wenn ich keine Handlungsempfehlung, ich kann intrazelluläres ATP messen, aber was soll ich jetzt damit? Also wenn der Wert niedrig ist, was mache ich dann? Wenn der Wert gut ist, was mache ich dann? Also was ist die Handlungsempfehlung?
Ja. Das ist das Krasse. Jetzt bevor meiner wunderbaren Zeit von Performula und Years, wenn ich beim Arzt war, habe ich dann einfach so PDFs bekommen und da stand überhaupt nicht, was das heißt. Und du müsstest ja eigentlich in der Wirtschaft, definierst du Ziele und dann, wie wir von Lutz gelernt haben, Key Vitality Indicators und guckst, auf du auf die Ziele halt hinarbeitest. So, das ist ja auch total wichtig.
Aber
ne?
So funktioniert damit
ja, aber nicht. Ja. Jetzt muss ich doch ins Wort fallen, ja. Das hatten wir bevor die Aufnahme gestartet ist, weil gerade ihr redet jetzt über Handlungsempfehlungen bei Eisen, aber das ist aus meinem sehr engen privaten Umfeld, da werde ich sehr emotional, weil es geht um meine Frau, die vor ein paar Jahren Löwenmutter, 3 Kinder, unantastbar und auf einmal hat es die völlig ausgenockt.
Ja.
Und dann rennst du erstmal zu deiner Hausärztin und Gynäkologin, die wollen ja noch nicht mal den Ferritinwert messen, weil die sagen ja, der Hämoglobinwert ist ja doch noch in Ordnung. Ich kann ihnen aber Psychopharmaka verschreiben. Ich überspitze jetzt ein wenig, aber Übertreiber
das
macht deutlich.
Ehrlicherweise ist gar nicht so überspitzt. Ne?
Ja, also. Und wir sind von Arzt zu Arzt gerannt und am Ende des Tages, die Ärzte sind teilweise nicht bereit, diesen Wert zu ziehen. Du kannst es dann auf Selbstzahlerbasis irgendwann machen, nur du verstehst es ja erstmal gar nicht. Bis dann eine Ärztin, die heute für uns arbeitet, gesagt hat, ja, du musst sofort mal deinen Ferritinwert checken lassen und der lag dann bei 7. Ja? Und dann, nächste Problem, Handlungsempfehlung, ja, nee, eine Infusion lege ich Ihnen nicht, das ist ja viel zu gefährlich. Und dann rennen wir rum und suchen irgendwie jemanden, der uns eine Infusion legt. Mittlerweile durch unsere Firma und unser Netzwerk ist das etwas einfacher, aber da kommt man ja her und du rennst 5 bis 6 bis 7 Ärzte, 2 bis 3 bis 4 empfehlen dir mal mit Psychopharmaka zu probieren oder machen sie doch mal eine Kur, wo die gesetzliche Krankenversicherung nach einem Tag irgendwie die 10.000 Euro Kosten überweist, aber die 23 Euro Ferritinwert, die musst du selber bezahlen.
Ich glaube aber,
Ich
glaube aber, de facto ist es nicht, weil das ist ja so ein schmaler Grat zwischen, wir rutschen gerade in so ein Ärzte-Bashing rein und reden schlecht über Ärzte, so, also wenn wir ja schlecht über uns selber reden, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, das ist halt Unwissen einfach. Also das ist gar nicht, ich will den Wert nicht messen oder ich will keine Eiseninfusion machen, sondern das ist, ich weiß gar nicht, dass es auch einen Eisenmangel ohne einen Hämoglobinmangel gibt. So, also dass es ja noch keine Anämie sein muss. Hämoglobin ist der rote Blutfarbstoff in den roten Blutkörperchen. Und irgendwann führt ein Eisenmangel auf lange Sicht gesehen zu einer Anämie, also einer Blutarmut. Und das kann ich im Hämoglobinwert erkennen. Ich kann aber halt auch einen Eisenmangel mit genau denselben Symptomen haben, die ja noch keine Anämie ist. So. Und ich glaube, das ist einfach Unwissen, auch so dieses Thema mit Infusionen. Ja, das sind Daten von vor 40 Jahren mit Eisenpräparaten, die heutzutage gar nicht mehr verwendet werden. So, ja klar, das ist dann aber Angst, die man am Ende hat. Und da fehlt es einfach an Aufklärung. Und ich glaube schon, dass Social Media, Podcast und so, weil, also was machen wir im Endeffekt? Wir bilden den Endkunden durch kostenlose Inhalte als Medical Influencer, Podcasting und Co.
Key Opinion Leader.
Also doch, ja, der Medical Influencer.
Und ja, ich mag nur den Begriff nicht.
Den werden wir heute nicht mehr los.
Und am Ende, was passiert, das erhöht ja auch den Druck auf dieses ganze Medizin- und Ärzteschaftsding, weil was passiert jetzt in der Praxis? Da sitzt nämlich jetzt der Patient vor dir, der mehr Plan hat als du selber von Gesundheit. Ja. Und das ist, ob es jetzt KVIs heißt oder KPIs oder wie auch immer, ist ja egal, aber es geht nicht um Key Performance, Key Vitality Indikatoren, die die Vitalität messen in der Medizin, sondern es geht theoretisch um KPIs, um Key Pathological, wie du es nennst, also pathologische Indikatoren so, ja. Und die werden sich halt angeschaut, aber es wird sich halt nicht angeschaut, wo du hin möchtest langfristig, sondern du möchtest nur die schlechten Dinge runterfahren, aber nicht die positiven halt hoch.
Aber dann lass uns doch vielleicht, wir haben jetzt so diese Spannbreite von, wir könnten jetzt alles messen, weil wir wissen ja gar nicht, wo anfangen und ich muss mich sowieso um alles kümmern, weil mein Arzt macht das ja nicht und überhaupt. Und das kann für eine bestimmte Gruppe vielleicht auch funktionieren, die sich dann sicher fühlt. Aber wie du auch sagst, wo dann viele Themen vielleicht aufpoppen, die gar nicht relevant sind für die Gesundheit. Jetzt hatten wir ja schon konkrete Beispiele und ich finde, es gibt ja schon ein paar Werte, wo Menschen, die sich für Gesundheit und vor allem im Kontext von Longevity, das gesund bleiben, das Altwerden interessieren, wo wir rein Gewissens empfehlen können, das lohnt sich, da könnt ihr mal entweder je nach Symptom supplementieren oder natürlich am besten messen. Und Eisen war ja jetzt schon mal ein gutes Beispiel für eine sehr große Gruppe an Frauen.
Ja.
Du hattest eben noch erwähnt Omega-3.
Absolut, also ich glaube, wenn man versuchen würde, das mal so auf 10 Werte vielleicht runterzubrechen, ja, das ist ja was, was am Ende dann jedem auch, der das hört oder sieht, auch wieder helfen würde, Zettel rausnehmen, aufschreiben. Wir haben eben gesagt, Ferritin, bitte nicht Eisen messen. Man neigt immer so dazu zu sagen, ja, man will Eisen, aber nicht Eisen messen und dann sagen, man hat einen Eisenmangel oder nicht, sondern Ferritin messen. Im besten Fall das CRP, das C-reaktive Protein in der Entzündungsparameter, der so der pauschalste dieser Akutphase-Protein ist, mitbestimmen. Wobei man auch da realistisch sagen muss, wir reden da über 3-4 Euro. Theoretisch müsste man den zwangsläufig nicht mehr messen, weil er eigentlich nur relevant ist, wenn der Ferritinwert hoch ist. Und dann hätte ich ja keinen Eisenmangel in dem Kontext. Aber trotzdem sicherheitshalber dazu messen. Omega-3-Index hatten wir, haben wir gerade schon gehört. Der sollte im besten Fall irgendwo, vielleicht nennen wir noch so ein paar Optimalbereiche irgendwie dazu.
Gerne.
Sollte irgendwo so zwischen 9% und 11% laut evidenter Datenlage sein. Gibt so ein paar spezifische Hautprobleme und so, wo man wahrscheinlich einen deutlich höheren Wert tolerieren kann. Sowas wie Psoriasis zum Beispiel. Bei Ferritin Frauen über 100, 120, 130, Männer so um die 150, haben wir schon mal 2 Werte. Dann haben wir natürlich das Vitamin D. Im besten Fall, um es einfach zu machen, das 25 OH, das ist das indirekte oder das Prohormon, wenn man es so nehmen möchte. Also das nicht aktive am Ende, aber das, was wir auch supplementieren würden. Da muss man aufpassen, gibt 2 verschiedene Einheiten, eine Gramm- und eine Moleinheit. In der Moleinheit wollen wir so zwischen 100 und 150 pauschal sein. Bei der Nanogramm-Einheit wahrscheinlich so zwischen 60 und 80 ungefähr. Das sind die allerwenigsten Menschen, muss man sagen. Ja. Vor allem, und das ist auch sowas, es wird immer wieder über Sommer, Winter und Co. geredet. Ich supplementiere jetzt 5000 Einheiten täglich. Sogar, ich bin vor 9 Wochen Papa geworden jetzt bei der Aufnahme. Auch unser neugeborenes Mädchen kriegt 500 Einheiten. Ne? Das ist empfohlen sogar, auch leitliniengerecht. 500 internationale Einheiten fürs erste Lebensjahr. Haben wir 3 Werte. So. Ich glaube jetzt, wenn man so über Gesundheit redet, sind natürlich so Standardparameter auch total relevant, die man sich aus einer bestimmten Gesundheitsbrille angucken sollte. Und da wäre als 4. Parameter zum Beispiel der HbA1c-Wert, also der Langzeitblutzuckerspiegel. Viele sitzen jetzt da und sagen so, ja, aber Longevity ist wahrscheinlich eher der HOMA-Index. So, ja, cool für Insulinresistenz, super relevant. Aber der HbA1c-Wert ist trotzdem deutlich spannender, weil der gibt mir irgendwie einen relevanten Blutzucker-Aussagekraft über die letzten 12 Wochen. Das ist so, wie du hast gerade erzählt, du hast ein neues Trainingsprogramm. Wenn wir uns jetzt in 3 Monaten sehen und ich sehe, dein Arm ist irgendwie ein bisschen größer geworden oder die Brust schwillt an, dann weiß ich, der Kollege hat die letzten 12 Wochen Sport gemacht. So, das weiß ich halt, wenn ich diesen HbA1c-Wert sehe, sehe ich, wie ist der Blutzucker die letzten 12 Wochen gewesen. Beim HOMA-Index sehe ich nur, wie ist das jetzt gerade, die Situation theoretisch. Deswegen HbA1c würde ich vorziehen. Aber klar, man würde in der Praxis natürlich nie nur 10 Blutwerte messen.
Ja.
HbA1c, ganz wichtig, vielleicht nehmen wir noch den ApoB-Wert mit dazu oder auch das LDL,
gerne,
so wenn es um Cholesterin geht, das Schlechte. Ist auch was, was total relevant ist, vor allem was, was man nicht merkt. Einen hohen Blutzucker würde man merken, da hätte man langfristig Probleme mit. Einen erhöht das schlechtes Cholesterin, ob das jetzt ApoB oder LDL ist, das merkt man nicht. Mhm. Erhöht aber trotzdem signifikant das Risiko für atherosklerotische Plaques und damit langfristig erhöht es eben das problemorientierte Outcome auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Co.
Wo du jetzt merken sagst, finde ich total wichtig, weil es hören ja auch Leute zu, ne, die für die das jetzt irgendwie mal Fremdsprachen gewesen sind, ne, also Kodierungswörter. Aber merken, das sind ja schöne Dinge, weil ich glaube, was viele Leute gar nicht wissen, das besprechen wir oft, ist auf den Körper zu hören und irgendwann so Indikatoren festzulegen, okay, es könnte etwas schief sein, ich sage jetzt mal so nachmittagstief, ne? Mhm. Energielosigkeit ist etwas, was ich jetzt verstanden habe, was eventuell mit Testosteronmangel zusammenhängen könnte, ja. Ja,
könnte auch noch 40 andere Gründe
genau,
haben.
Genau, als Beispiel, ja, oder was viele andere Leute dann irgendwie, also na, mein Essensverhalten hilft mir auch nicht, um mein nachmittagstief zu umschiffen, aber Antriebslosigkeit oder sowas. Ne? Also hast du vielleicht, ne, basierend auf den Sachen, gibt es so 5 Sachen, die man so im Daily Life merkt, wo man sagt, okay, vielleicht jetzt mal irgendwie Blut abnehmen gehen und mal gucken, ne? Was sind so klassische Indikatoren?
Also ja,
wo man denkt, es ist einfach mein Leben. Es ist halt so, dass ich nachmittags müde bin, aber vielleicht ist es gar nicht dein Leben. Ne? Muss vielleicht nicht sein.
Genau, weil das war jetzt, glaube ich, der relevanteste Satz, den du jetzt gerade am Ende gesagt hast, weil also ich glaube, wenn wir über Gesundheit reden, gibt es sehr wenig Dinge, die du objektiv an dir selber merkst. Weil das, bleiben wir beim Antriebslosigkeit, Energiemangel. Wenn ich jetzt rausgehe und ich frage 10 Leute auf der Straße, hast du Energiemangel? Dann werden 11 von diesen 10 wahrscheinlich sagen, ja. So, weil man strebt ja immer zu einem Optimum eigentlich, zu einem besser. Wenn ich dich auf etwas aufmerksam mache, ja klar, oh ja, stimmt. Also gestern, aber wenn, also jetzt wo du es so sagst, habe ich hier gestern nicht drüber nachgedacht, aber ja, also hat schon so ein bisschen, weiß ich nicht, also bin nicht so gut eingeschlafen und irgendwie, ich war schon mal energievoller als die letzten Monate. So, also theoretisch, ich glaube, das ist ein ganz großes Problem in diesem Gesundheitsbereich, wenn du anamnestisch mit Menschen arbeitest und denen die Antwort quasi schon so in den Mund reinlegst. Klar ist Energiemangel ein Riesenproblem heutzutage, vor allem, weil, nimm ein anderes praktisches Beispiel, wenn du draußen rumrennst und du hast jemanden mit Rückenschmerzen und fragst so, hey, hast du schon mal was dagegen gemacht? Nee, ist normal, dass ich mit ab 40 aus Rückenschmerzen Nee, das Wording ist entscheidend, das ist nicht normal. Der Durchschnitt der Menschen hat vielleicht mit 40 Rückenschmerzen. Das ist aber ein Heidenunterschied, ob was normal ist oder Durchschnitt. Und ich würde sagen, der Durchschnitt der Menschen hat auch mit dem Thema Energiemangel zu kämpfen. Hat das jetzt primär mit Blutwerten zu tun? Sehr wahrscheinlich nicht, sondern dadurch, dass die Leute sich zu wenig bewegen, dass die Leute sich schlecht ernähren, dass die Leute keinen Fokus auf den Schlaf setzen. Also, dass diese Basics nicht eingehalten werden. Und ich würde tatsächlich aufgrund dieser Problematik dazu übergehen, auch wenn du den Begriff Prävention nicht magst, ich würde jedem empfehlen, einmal im Jahr ein vernünftiges Blutbild so oder so zu machen.
So oder
weil
so.
Du eben die Dinge, schauen wir doch mal, was bringt uns denn am meisten um? Weil Longevity ist ja eigentlich nicht fancy NAD-Infusion, sondern sich anzugucken, was bringt dich am ehesten um und dann dafür zu sorgen, dass das aufhört, so realistisch. Ja, wenn wir alle irgendwie nur vom Auto überfahren würden, dann sollte man mal drüber nachdenken, ob man irgendwie das Straßensystem irgendwie verändert. Und ich meine, woran sterben die meisten Menschen? An kardiovaskulären Ursachen. Das bedeutet, wir könnten wahrscheinlich, rein geschätzt von mir, 80% der Tode verhindern, wenn wir uns dem annehmen würden. Und das sind keine Symptome, die du merkst vorher. Einen hohen Blutdruck merkst du nicht. Du merkst es nicht, wenn du, klar, du merkst, wenn dein Körperfett irgendwie hochgeht auf der Waage. Dafür müsstest du dich aber auch wiegen. Aber du merkst eben auch sowas wie Cholesterinspiegel und so nicht. Deswegen schon ein bisschen schwierig. Ich glaube, das Relevanteste, ob jetzt Testo, ob Eisen, es ist halt irgendwo mündet es in Energiemangel, in Antriebslosigkeit, was auch ganz häufig ist mittlerweile, ist sowas wie Verdauungsprobleme, die super unspezifisch sind. Chronisch entzündliche Dinge ist natürlich auch was, was mehr kommt. Da hast du dann irgendwie, kriegst du irgendwie einen Hautausschlag an der einen Stelle, dann kriegst du eine Sehnenentzündung plötzlich am Fuß oder das sind so Dinge, die sind super unspezifisch, die kommen an ganz vielen verschiedenen Körperteilen plötzlich vor und du kannst dir keinen Reim daraus machen. In so einem Fall würde ich auf jeden Fall messen, aber ich würde auch ehrlicherweise bei jedem anderen ab 16, 17, 18 wahrscheinlich jedes Jahr oder alle 2 Jahre messen.
Und vielleicht wichtig, Longevity, immer teuer und so weiter. Viele von den Werten, die du jetzt genannt hast,
waren günstig.
Sehr günstig.
Außer
teuer
Omega-3.
Omega-3, genau. Aber was kostet 25?
Nee, kostet schon über 30 Euro. So, 30, aber ja,
okay,
30,
aber,
35, 48, irgendwie sowas. Also unter 50
aber
Euro.
Aber so, ne? Und die anderen zusammen, also wirklich überschaubar, ne? Das ist
ja, ich glaube, das sind halt vor allen Dingen, ist der Omega-3-Wert ist ein sehr dankbarer Wert, weil du halt eine klare Handlung daraus ableiten kannst. So, also beim, nehmen wir an, LDL ist erhöht, ApoB ist erhöht, also das schlechte Cholesterin und wir haben wieder ein Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen. Okay, was mache ich denn jetzt? Also ich könnte jetzt ein Medikament nehmen, ich könnte Ausdauersport, ich könnte Krafttraining machen, ich könnte mich gesünder ernähren. Dies, außer dem Medikament muss ich aktiv etwas tun.
Mhm.
Omega-3, wenn der Spiegel bei 3% ist, dann nehme ich irgendwie 2000 Milligramm EPA und DHA zu mir, also 2 Gramm am Tag. Und dann geht der Wert nach oben. Mhm. Dann sinkt mein Risiko, Vorflimmer zu kriegen, entzündliche, kardiologische Dinge werden besser.
Ja.
Also ich habe eine konkrete Sache, die ich verändern kann. Das ist bei Nährstoffen halt grundsätzlich ein schöner Punkt.
Absolut. Und jetzt hatte Tuana am Anfang nochmal dieses Referenzbereich, Normalbereich, Thema angesprochen. Da gehst du ja viel drauf ein in deinem Buch. Vielleicht kannst du nochmal die Message so ein bisschen rüberbringen, wie wir, wenn wir das PDF kriegen beim Arzt und da drauf gucken und da ist dieses kleine Häkchen im grünen oder roten oder also wie wir das eigentlich ja, einordnen.
So eine Spanne, ne? So, ja. So wie die
eine sehr weite Spanne.
Also so eine, müsst nicht für alle, die es noch nie gesehen haben, aber macht
hoffe,
das so oder so.
Schon mal gesehen.
Ja, das sieht aus wie so eine Heatmap und in der Mitte ist es halt meistens grün und dann ist da so ein kleiner Regler drin. Ja, ja. Wie so ein Dashboard.
Also ich glaube, dieses Thema und ich würde mich wahrscheinlich, wenn man mich festnageln würde, was ist das größte Problem in der Medizin, würde ich wahrscheinlich Referenzwerte sagen.
Ah, ja.
Also erstmal geht man davon aus, dass, wie du gerade gesagt hast, in dieser Heatmap, wenn man im Grünen ist, ist man im guten Bereich. Dieser Bereich sagt weder was über gut noch über schlecht aus, sondern dieser Bereich ist ein rein statistischer Marker. Das heißt, 95% der Menschen, das ist eine gaussische Normalverteilung, 95% der Menschen müssen in diesen grünen Bereich reinfallen. Nehmen wir jetzt mal an, und das passiert ja de facto auch, wenn man mal die Referenzwerte von vor 40 Jahren mit jetzt vergleichen würde, ist es so, dass die Referenzen deutlich größer werden, weil die Menschen wahrscheinlich auf der einen Seite bei Vitamin D zum Beispiel, aber ganz viele, die jetzt Vitamin D supplementieren, wodurch natürlich ein Großteil der Menschen bessere Vitamin D-Spiegel hat. Deswegen wird diese Heatmap breiter vom Prinzip. Ja, zumindest geht sie dann nach oben hin weiter, weil ja Leute einfach einen höheren Wert haben. Bei Schilddrüsenparameter zum Beispiel wird die auch immer breiter, weil Leute immer schlechtere Schilddrüsenspiegel haben, immer niedrigere Hormonwerte von FT3 und FT4, sprich das TSH, das Hormon aus dem Gehirn, geht dann hoch. Und deswegen verbreitert sich die Referenz. Also die Referenz sagt nichts darüber aus, ob du gut hast, einen guten Spiegel hast oder einen schlechten Spiegel. Bei Eisen, wenn wir das Beispiel nehmen würden, würde man denken, wenn ich in dem grünen Bereich bin, habe ich genügend Ferritin, also Eisenspeicher. Ja. Das kannst du gar nicht sagen. Es gibt wissenschaftliche Daten, die uns ganz klar zeigen, wenn ich unter 50 bin, Haarausfall, Energiemangel, Antriebslosigkeit, depressive Episoden, Schilddrüsenproblematik. Der Referenzbereich geht aber so von 20 bis 250 hoch. Es ist halt verdammt schwierig, da gar nicht reinzufallen. Und ich glaube, eine Frage, die stelle ich nur in den Raum, die kann jeder für sich beantworten. Mit welchen Menschen vergleicht man sich da auch? Weil wenn wir gerade gesagt haben, 95% der Menschen müssen da reinfallen, wer misst denn Blutwerte? Ja, meistens Menschen, die ein Problem haben. Nicht Leute, die sagen, oh super, ich gehe mal präventiv, ja, bei mir ist alles super, lass mal bestimmen. Dann würden die ja damit reinfallen. Tun die aber in den seltensten Fällen, weil die ja keine Werte bestimmen lassen von sich.
Und verändern sich die Werte, jetzt hast du gesagt, schon über die Zeit? Wie oft werden die so neu festgelegt von Laboren?
Von Labor zu Labor unterschiedlich. Ja. Ist ja auch das Triviale, dass wenn du, also die Labor, die Referenzbereiche unterscheiden sich ja auch nicht nur von Land zu Land, sondern allein auch schon von Labor zu Labor. Kannst jetzt in Köln 2 Labore suchen, die haben unterschiedliche Referenzbereiche. Das ist jetzt aber natürlich marginal unterschiedlich, aber theoretisch gesehen ist es, kann das ja trotzdem eigentlich ehrlicherweise nicht
eigentlich
sein.
Total krass.
Und das ist für die Population, für die Gesamtpopulation ist eine Referenz ein absolut sinnvoller Wert, um zu sehen, wo die Population theoretisch steht.
Ja.
Man kann jetzt darüber diskutieren, ob das nicht vielleicht trotzdem sinnvoll wäre, gesunde Menschen da mit einzubeziehen, so, ja. Wobei man jetzt auch nicht sagen kann, dass alle Blutparameter mal schlecht sind, so ist es ja auch nicht, oder die Menschen immer krank sind. Aber fürs Individuum selber ist der Mensch, mit dem du dich vergleichst, wahrscheinlich nicht der Richtige. Und es geht am Ende ja auch darum zu schauen, was habe ich für ein Symptom in der Anamnese und was habe ich jetzt für eine Diagnostik und daraus einen Korrelat zu bilden. Und das wird halt oft nicht gemacht, sondern du siehst das nur in der Referenz und oh nee, alles gut, du fliegst ja so übers Labor drüber. Und ich glaube, du hast das gerade eben auch schon gesagt, du willst so, du bist eine 3+ oder irgendwie sowas hast du zwischendurch mit einem Blutparameter gesagt. Das ist ja nicht mal der Anspruch, sondern der Anspruch der Empfehlung ist ja ausreichend versorgt zu sein. Ausreichend, nur nochmal, um es klar zu sagen. Ausreichend 4. Das ist in der Schule kurz vor durchgefallen. Also ich will ja nicht ausreichend versorgt sein, sondern ich will ja gut versorgt sein. Und deswegen sind so diese Empfehlungen, die gängigen, die man bekommt, auch an und für sich das, was man mindestens erreichen muss, um in keinen Mangel zu kommen. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass man dann damit wirklich gut versorgt ist, vor allem wenn man einen erhöhten Bedarf oder sowas hat.
Ja, das ist total wichtig, ne? Das ist ja quasi, okay, du bist nicht versetzungsgefährdet, du kommst durchs Schuljahr.
Ja, safe.
Aber das ist für viele Leute, ist das ja A, nicht der Anspruch, ne? Nur durchs Schuljahr halt zu kommen. Und B, ist es natürlich, was jetzt aus meiner Wirtschaft, ne? Also so average, slightly above average oder so zu sein, ist ja auch eigentlich, ne, etwas, wo du sagen musst, okay, Moment mal, ich bin, jetzt spreche ich wieder von meiner Bubble, ich bin in 14 Disziplinen, bin ich wirklich top-notch, aber in dem Bereich oder sowas, ne, sagen mir meine Ärzte, ich will jetzt auch keine Ärzte-Bashing machen, ne, lieber geht raus an meine Eltern, ja, und meine Ehefrau, aber in dem Bereich haben wir noch nicht diese Denke eigentlich mit erfahren, weil vieles, was wir dann mit sehen, ist ja meistens ästhetischer Natur, ehrlicherweise. Also hast du ein Sixpack, siehst du fit aus, ne, kannst Marathon laufen, solche Indikatoren. Aber diese Denke nochmal reinzutragen, finde ich super, super wichtig, auch in so eine, das ist ja auch mal unser Thema, spielerischen Art, das zu machen, weil du kannst dich dann auch hochleveln in den ganzen Bereichen. Ja, das ist ja auch mal mein Thema. Wo ich
ja, aber ich glaube, das Problem liegt da eher bei deiner Denkweise gerade, ehrlicherweise. Weil, also ich glaube de facto, und das ist was, was wir in diesem Ärzte-Bashing-Thema da draußen, oder was heißt Ärzte-Bashing, aber in diesem, man redet über Ärzte allgemein, du gehst halt auch nicht zum Mercedes-Händler und fragst nach einem Dreier-BMW. Du sagst danach ja nicht, es ist ein schlechtes Autohaus gewesen. Naja, der bietet halt kein BMW an.
Ja.
Das ist ein Arzt, der halt Spezialist für Krankheit ist, der hat halt von Gesundheit auch keine Ahnung. Das ist so, man kann ihm das eigentlich nicht vorwerfen. Du, wie gesagt, du sagst dem Mercedes-Händler auch nicht, also von dir habe ich mir mehr erwartet, weil du bist Autohändler. So, ja gut, aber du vertreibst halt nur Mercedes, so, da kriegst du kein BMW. Du suchst aber nach einem BMW gerade, gehst aber zum Mercedes-Händler. Und wir reden dann darüber, so, ja, der Mercedes-Händler, der war jetzt nicht gut, weil der kein BMW. Ja genau, aber du suchst was anderes. Und ich glaube, das ist was uns ganz klar werden muss, dass wenn man ein spezifisches Ziel hat, dann musst du auch zu jemandem gehen, der dieses spezifische Ziel anbietet. So, weil du kannst das nicht liefern, wenn das nicht auf der Speisekarte draufsteht. Mhm. Das geht dann einfach nicht. Aber deswegen kann der Arzt oder der Therapeut das, was auf der Speisekarte steht, ja trotzdem unheimlich gut machen. Ich bin aber natürlich bei dir. Die meisten Ärzte sollten dann, und sorry, dass ich das jetzt so sage, aber sollten halt auch ehrlicherweise einfach die Klappe halten, wenn es dann um Nährstoffe und Co. geht und nicht sagen, nein, dein Ferritinspiegel ist im guten Bereich. Du hast da halt keine Ahnung von. Das ist aber halt auch nicht deine Speisekarte eigentlich, ehrlicherweise.
Was daran liegt, ne, für Leute, die neu zuhören, dass Ärzte und Ärztinnen sich sehr früh spezialisieren, ne, in bestimmte Bereiche. Ich glaube, das ist, glaube ich, ne, um zu verstehen, woran das liegt, dass du bei einem Mercedes-Benz-Händler keinen BMW bekommst, ist, dass du halt irgendwann die Route Internist gehst, ne, und Orthopädie und sowas, ja, und dann da nochmal spezifische Fach und dann quasi mehr in den Tunnel halt reinkommst.
Aber das ist ja auch gut.
Genau.
Das ist ja auch gut, weil wenn du Mercedes willst, dann weißt du, wo du den kriegst.
Aber, und da ist aber das Problem oder die Herausforderung, dass sich Märkte manchmal schneller entwickeln, eben als Ausbildung. Und bis eben die Ärzteausbildung sich anpasst, wird es Jahre, Jahrzehnte vielleicht dauern.
Das
aber Märkte
nicht mehr mitkriegen.
Genau, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen und die Märkte entwickeln sich eben sehr, sehr schnell und deswegen gibt es dann eben ein Team Osterhaus mit der Athletics Academy, der dann schon das Angebot an Ärzte schafft, wenn sie sich dann weiterentwickeln wollen. Und ich würde vielleicht nicht Mercedes dann mit BMW vergleichen, sondern vielleicht eher mit, da kommen jetzt neue Extras, wie irgendwie smarte Technologie im Auto und da gibt es ja auch Schulungen für die Verkäufer. Und da sehen wir schon eben im Markt, dass da viel passiert, um eben dieses Wissen zumindest in der Basis weiterzuleiten.
Aber das ist ein mega guter Punkt, den du gerade sagst und ich glaube, du willst gleich wieder so ein bisschen auf praktische Sachen, aber lass mich diesen einen Satz noch sagen. Ich glaube, das ist ein mega guter Punkt, weil ich glaube, bleiben wir bei diesem Beispiel, du bist ein Autohändler und du willst jetzt irgendwie Extras. Es gibt jetzt neue, ich habe mir gerade ein neues Auto gekauft und am Ende hätte der mir jetzt irgendwie so ein Performance-Paket mit anbieten können, wenn er darin geschult gewesen wäre, theoretisch. Aber, und das ist, glaube ich, der riesengroße Unterschied, der Autoverkäufer und dieser Fachmarkt, wo dieser Mensch arbeitet, die sehen sich als Dienstleister. Das tun Ärzte nicht. Denn Ärzte sehen sich nicht als, oder die meisten sehen sich nicht als Dienstleister. Was vom Prinzip auch total verständlich ist am Ende des Tages, weil klar, du kannst halt als Endkunde auch nicht reingehen und sagen, hey, ich will dieses Antibiotikum haben, weil am Ende fehlt da halt natürlich dann die Weiterbildung. Aber die haben auch nicht den Druck, was zu verändern, weil das System ist ja völlig überladen. Die Leute sind ja völlig überlaufen. Da hat keiner ein Kundenproblem de facto.
Genau, und das ist das, was ich auch nochmal sagen wollte. Wir reden jetzt immer so viel, das Angebot stimmt nicht. Aber wir sind ja hier in einem Podcast, wo es auch um Prävention, Longevity auch geht und wo ich auch denke, eine gewisse Eigenverantwortung ist ja auch die Aufgabe. Ne, deswegen höre ich mir vielleicht so einen Podcast an, lese mir ein Buch durch wie deines, um zu verstehen, das brauche ich, das könnte für mich funktionieren. Und dann muss ich mir halt das Gegenüber suchen. Das ist therapeutisch, ärztlich, coachseitig auch für mich die richtige Person ist, weil Ärzte sind in so einem großen Spannungsfeld noch unterwegs und es gibt immer noch genug Menschen, die sagen, ich komme zum Arzt und der soll mir einfach nur sagen, was ich tun soll, mhm, oder einfach nur sagen, dass alles in Ordnung ist, ich will gar nicht viel wissen.
Und die brauchst du ja auch.
Genau. Und das ist ein also ich würde sagen, das ist noch der Großteil der Menschen, die so versorgt werden wollen.
Mit Abstand,
ne? Und das, da würden wir vielleicht auch nicht dem gerecht, dass jetzt alle Ärzte das bedienen müssen, was wir immer, das safe bedeutet ja auch ganz viel auseinandersetzen, ganz viel neu lesen, das Wissen, wie sich das verändert.
Ich glaube, das sollte auch gar nicht so sein, dass das jeder macht, genau, ehrlicherweise, weil dann operiert keiner mein Herz.
Ja, genau.
So, ja, also ja, ja, das brauchst du ja, ganz ja wichtig. Ne? Aber ich glaube, trotzdem darf man sich hinsetzen und trotzdem halt am Ende sagen, dass man dann nicht über andere Fachdisziplinen äußert, weil ich rede halt auch nicht darüber, wie ich ja einen Katheter am besten bei einer Tiva irgendwie ins Herz bringe. Mach ich ja halt auch nicht.
Das ist halt so ein bisschen so ein Widerstand, der da kommt, so von wegen, anstatt zu sagen, da bin ich nicht der richtige Experte für, oder gehen Sie doch nochmal zum Kollegen, Kollegin. Gibt es eher so ein passt schon, oder eher noch so ein Supplements macht ja sowieso keinen Sinn. Ich finde, das ist immer so eine Verhärtung auch einfach. Nichtsdestotrotz bin ich happy, dass wir schon sehr praktisch so ein paar Themen, wenn auch vielleicht in medizinischer Fremdsprache, aber wie Timo gesagt hat, man darf das sicher aufschreiben, und da traue ich auch allen Kolleginnen zu, wenn man mit den 5 Werten, die du gesagt hast, plus du hast jetzt noch Schilddrüse, das fand ich auch nochmal wichtig, ein wichtiges Thema, dass man da schon mal ganz gute Ansatzpunkte hat, wenn man einfach mal so ein bisschen reingucken will.
Ich glaube, wenn man versuchen möchte, so ein bisschen zwischen Mann und Frau noch zu unterscheiden,
oh ja,
weil das ja auch so in dieses
fragen.
Testo-Thema geht, worüber du gesprochen hast. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema bei der Frau, und das ist so, darum geht auch das nächste Buch,
yes,
ist dieses ganze Thema rund um Frauengesundheit beziehungsweise Richtung Hormone halt am Ende, mhm, auch.
Ja.
Das ist so ein bisschen wie das 5. Vitalzeichen der Zyklus eigentlich, ja, neben Temperatur, Puls und Co. Und ich glaube schon, dass das auch etwas ist, wo wir frühzeitig uns mal im Gesunden anschauen sollten, wie das eigentlich läuft. Nicht erst, wenn wir ein Problem haben, weil ich meine, am Ende des Tages, ja, begehe jetzt wieder so ein bisschen die Gefahr, in dieses Mansplaining abzurutschen irgendwie, dass ich als Mann
ich
über den Zyklus rede. So, genau, du kannst erstmal zu und mir sonst gerne rein.
Aber ich,
ja,
ich kann mittlerweile ihre Körpersprache lesen. Ich gebe dir ein Zeichen, wenn
okay,
du
ja,
fertig
genau,
bist.
Okay,
ja, genau,
das.
Er denkt es zumindest.
Also ich glaube schon, dass das ein ganz relevanter Punkt ist, weil am Ende des Tages wird dieser Moment der Menopause irgendwann, ja, kommen. Und ich glaube, es gibt, und da sieht man ja schön auch gerade die FDA und Co. in Amerika, die jetzt gerade von diesem, ja, bioidentischen Hormonthema endlich, mhm, endlich mal zurückrudern.
Oh, ja.
Das haben ja die Leute, die die Studien gemacht haben, schon vor 5 Jahren verstanden, dass das nicht so eine gute Idee war, was die da erzählt haben.
Wo es darum geht, ne, dieses Risiko für
Krebserkrankung,
genau, wo alle Frauen
für Krebserkrankung
Angst
hochgeht,
ja,
und jetzt alle Angst
so fetten Sticker
haben
drauf, ne? Ja.
Genau, und jetzt alle Angst vor bioidentischen Hormonen, ja, haben. Also ich würde ganz klar sagen, es gibt fast keine Frau, die nicht von der bioidentischen Hormontherapie in der Menopause profitieren würde. Und besser ist es natürlich, wenn ich in einer gesunden Situation, oder was heißt gesund, Menopause ist jetzt nicht ungesund,
ja,
ne, aber in einer Situation, wo man in seiner vollen Blüte ist, einfach mal die Möglichkeit zu haben, einen vernünftigen Zyklus einfach mal durchzumessen.
Mhm.
Im besten Fall mit sowas wie Progesteron und Estradiol, das sind die Blutparameter, 19. bis 21. Zyklustag oder 5 bis 7 Tage nach dem Eisprung. Das wäre super, wenn man das mal messen würde. Und ganz wichtiger Punkt, weil auch das wird leider viel zu selten gemacht, wenn man noch einen dritten Wert mit reinwerfen würde, wäre das das SHBG. Das kommt jetzt dann bei den Männern auch gleich, super entscheidender Wert. Weil das, was du eben gesagt hast, war nicht so ganz richtig mit dem Testosteron. Komme ich aber gleich zu. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir darüber auch aufklären, dass das vor allem präventiv gemacht wird, auch nicht nur bei einem unregelmäßigen,
ja,
Zyklus oder so. Und ich glaube, das ist was der Endkunde, also der Konsument vom Podcast oder auch die Frau in Anführungsstrichen, einfach mal dafür einstehen kann. Und es gibt ja viele Möglichkeiten mittlerweile, mit Blutdiagnostik zu arbeiten, ohne zum Hausarzt,
ja,
zu gehen beispielsweise. Also, dass man einfach mal ein vernünftiges Panel von Progesteron, Estradiol und beispielsweise dem SHBG als Frau messen lässt, 19. bis 21. Zyklustag, wäre eine super relevante Sache.
Weil was sonst passiert, und das kann ich aus der Praxis nur bestätigen, die Frauen kriegen vielleicht, kommen in die Perimenopause, kriegen erste Symptome,
ja,
und wir wissen ja auch, Östrogen, Progesteron fallen ja nicht so auf einmal kontinuierlich ab und es ist so ganz klar, sondern es ist ja auch in Wellen
auf und ab,
in,
ja,
Phasen, und dann gehen sie eben dann erst natürlich symptomgetriggert zu ihrer Behandlerin, Behandler, und dann heißt es ja, aber wir haben ja gar keinen Vergleichswert, das heißt, wir können das gar nicht einordnen, ne? Und deswegen ist es so,
ja,
wichtig, dass du sagst, wir brauchen eigentlich mal wenn der Zyklus eben noch regelmäßig ist, einfach na, das ist ja wirklich ein schöner Begriff immer, der, dass das auch ein Vitalzeichen ist. Und das hören wir immer mehr. Das ist ja auch, besetzt ja eigentlich den Zyklus auch mal positiv.
Ja, absolut. Das ist total positiv. Also ich würde das auch gar nicht negativ framen wollen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, weil, also wenn man sich praktisch anschaut, wie man mit egal welchen Hormon, ob das Schilddrüsenhormone sind, ob das Progesteron, ob das Estradiol, es ist nicht ganz so einfach, das einzustellen am Anfang. Also es ist schon einfach von der Handhabung, weil du weißt, was du verschreibst und wie viel. Aber wir haben natürlich trotzdem, dann du musst das mit Symptomen, mit dem Wohlbefinden und Co. wieder in eine Korrelation bringen. Und das kann manchmal 2, 3, 4 Monate dauern, bis du dann eine Dosierung und Co. gefunden hast, die für die Frau gut passen. Bei Männern, bei Schilddrüsenhormonen natürlich auch. Und es ist viel einfacher, wenn ich weiß, womit die Frau sich wohlgefühlt hat und ich das schwarz auf weiß sehe. Mhm. Und ich glaube, das dürfen auch viele Gynäkologen sich hinter die Ohren schreiben. Und ich glaube, das Thema bei Frauen ist so schön, weil Frauen da halt viel offener drüber reden als Männer.
Ja.
Die Männer, zumindest der Erfahrung nach, du jetzt in dem Kontext vielleicht nicht, aber die meisten Männer fangen erst an, über ihre Probleme zu reden, wenn die Probleme so groß sind. Und Frauen sind vielmehr diese Optimierer. Klar ist dieses Thema Kinderwunsch und Co. natürlich, wobei auch das banal ist, weil der Kinderwunsch hat ja mit 2 Menschen zu tun. So.
Und wenn man da Probleme hat, ist ein Drittel auch auf Seiten der Männer, ne?
Das ja, ich weiß gar nicht, ob das sogar nur ein Drittel ist. Also wenn man sich so
man
den
sagt doch immer ein Drittel Frau, ein Drittel Paar,
ja, klar,
ein Drittel
so,
Mann.
Genau, also theoretisch, okay. Aber wenn wir uns angucken, so Spermiogramme und so, das ist schon krass tragisch, wo sich das auch tatsächlich hin entwickelt, was da auch wieder als gut angesehen wird, so was Spermien bewegt, ich kann nur ein ganz anderes Thema, aber trotzdem ganz relevanter Punkt, dass auch der Mann da frühzeitig auf sich hört und eben nicht erst anfängt, wenn er komplett ausgebrannt ist, wenn er gar keinen Antrieb mehr hat, was auch mit verschiedenen Hormonen zusammenhängen kann, de facto gar nicht nur mit Testo, sondern auch mit Estradiol. Ich kann ein ganz gutes Testo beim Mann haben, aber viel zu niedriges Estradiol. Du wirst dich fast genauso fühlen, wie wenn du Testosteronmangel hast. Und man denkt immer, ja, Testosteron ist das Männerhormon, aber theoretisch haben auch Frauen mehr Testosteron als Estradiol. So, ja. Also theoretisch, natürlich im Verhältnis haben Männer davon deutlich mehr. Und es unterliegt nicht so einem ganz starken Zyklus wie die Frau. Wobei auch neueste wissenschaftliche Daten so ein bisschen davon ausgehen, dass vielleicht den Männern so einen 6-wöchigen Zyklus geben könnte, was das Testo angeht. Aber da viel, viel dramatischer, wenn man sich die Blutparameter anschaut, weil es da ist eigentlich ganz einfach, aber wird in der Praxis super selten gemacht. Ganz wichtig, man misst normalerweise das Gesamttestosteron, das ist ja auch das, was du eben wahrscheinlich meintest. Und da haben wir wieder so eine Range, ne, je nach Laborparameter, wo die sein soll.
Da bin ich so ganz halt so im grünen Bereich, so in der Mitte so ungefähr.
Genau, und das ist jetzt das Gefährliche, dass man jetzt überhaupt nicht sagen kann, ob das gut oder schlecht ist, weil, und man kann das jetzt, egal ob das jetzt Referenz, ob das optimal war, ohne dass man den SHBG-Spiegel kennt, kann ich dir jetzt nicht sagen, wie viel freies Testosteron du hast. Und ich hatte gestern Abend, wir haben in der Akademie haben wir immer so wieder Fallbeispiel-Calls, und ich hatte gestern Abend, passt dazu, einen Coach, der mit einem Unternehmer zusammenarbeitet, der niedriges Testosteron, also im unteren roten Bereich schon hatte. Und wenn man sich dann die anderen Laborkonstellationen, Estradiol, Progesteron und das SHBG angeschaut hat, muss ich vorstellen, es gibt so das gesamte Testosteron und das aber zu 99% an etwas gebunden, Albumin, SHBG und Co. Und das größte oder die 2 größten sind eben SHBG, das Sexualhormon bindende Globulin und das Albumin, und die binden so irgendwas so um die 97, 98%. Das bedeutet, man sollte so zwischen 1 und 2% freies Testo haben. Denn das ist das, was bioaktiv wirkt, nicht das gesamte Testo. Und in dem Fall gestern Abend war der Gesamttestosteronwert im roten unteren Bereich, also schon so, okay, wir müssen über eine TRT nachdenken. Das SHBG war aber so niedrig, dass der bei knapp 2% freiem Testosteron lag. Das heißt, der hatte überhaupt keinen Testosteronmangel. Wenn man aber nur auf das Gesamttesto guckt, sieht das so aus. Und genau umgekehrt geht das natürlich auch. Ich kann einen Testosteron im richtig guten oberen grünen Bereich haben, aber ein super hohes Bindungsprotein, und damit habe ich ganz wenig freies Testosteron. Das heißt, ganz wichtig, dass man bei Männern unbedingt, das hatte ich ja gerade eben bei den Frauen auch schon, das SHBG, dass man das zusammen misst und nicht einfach nur auf das Gesamttesto schaut.
Die gute Nachricht, Thorn, dann können wir im Nachgang das uns nochmal anschauen, haben wir natürlich alles abgenommen, und kann der Timo sich ja auch nochmal anschauen, wie das bei dir ausschaut.
Und das, du sagst jetzt TRT, ist dann Testosterone Replacement Therapy oder?
Genau, also ich glaube,
Ersatztherapie, ne? Das ist
auch genau, der große Unterschied ist auch zwischen Enhancement Therapie und also die auf die Bühne gehen und Bodybuilding machen, die nehmen aber auch nicht nur Testo am Ende. Ja, und ob man versucht, bei der TRT, also beim Replacement, ist es ja am Ende, du möchtest etwas ersetzen. Mhm. Du möchtest es ja nicht exponentiell nach oben schießen lassen, weil das wieder mit Nebenwirkungen einhergeht. Also ich glaube schon, und das ist was, was ja zum Glück mittlerweile auch immer mehr wird, dass Männer früher Bescheid sagen, dass mehr vernünftig Diagnostik gemacht wird und dass auch mehr TRT gemacht wird. Weil das ist genauso wie die Bioidentisch-Hormontherapie bei Frauen, wäre das für den Mann genauso relevant. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich merke, dass meine Testosteronwerte runtergehen, ich messe so zweimal im Jahr, würde ich über das Thema auf jeden Fall nachdenken.
Ich würde bei dem Thema Nebenwirkungsaus und Thema, würde ich mal eure Meinung auch interessieren. Ne? Ich finde, Nebenwirkungen jetzt aus dem Business kommt, ja, ist ja auch immer kontextbezogen. Ne? Das ist ja immer ein Trade-off. Ne? Also wenn ich sage, ich habe hier eine Nebenwirkung, keine Ahnung, ich schlafe vier Nächte schlechter, ja, aber ich habe die größte Aggressivität, die größte Power in diesem einen Meeting.
Ob jetzt Aggressivität positiv ist,
als Beispiel, ja? Oder also als irgendwas, was ich brauche, um dann einen 100-Millionen-Euro-Deal über die Bühne zu schieben oder sowas. Ne? Also quasi, es gibt Nebenwirkungen, wieder gemessen an der Mitte.
Ja.
Und da sollte man alle Nebenwirkungen vermeiden. Medizin und so, wie ich es in Wissenschaft verstehe, ist ja auch immer Risikovermeidungsoptimierung. Ja? Aber es gibt ja manchmal Situationen, wo ich sage, okay, sag mir doch wenigstens, was die Nebenwirkungen sind. Und ich entscheide, Stichwort Selbstwirksamkeit, ob ich bereit bin, diese 4, 5 Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen für eine temporäre Zeit, weil das Ziel, was da drüber steht, ja, so einen Return für mich hat, der wichtig ist. Und das ist etwas, was auch total wichtig ist. Also Nebenwirkung ist wie so, keine Ahnung, wie so das N-Wort oder so, ne? Das sagst du einmal, stellst im Raum und dann ist die Diskussion vorbei. Aber es hat Nebenwirkungen, ja? Aber es geht ja ganz sehr darum, was für Nebenwirkungen, in welche Korrelation und was ist der Preis? So, das, wie ist das, ne? Das ist doch auch so eine Diskussion, da müssen wir auch
verändern. Ja, ist natürlich auch gefährlich, ne? Ich meine, wir sind im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel unterwegs und das sind ja auch alles fließende Graubereiche. Wann gehst du, mit welchen Dosierungen gehst du in die orthomolekulare Medizin? Und dann haben wir irgendwie die Ärzte und die wollen natürlich auch vorsichtig sein. Und das ist genau das, was ich eingangs sagte, ne? Wie, ne? Leitlinien, Referenzwerte, Dosierungen. Wenn du super, also wenn du mich fragst, wie ich es am liebsten hätte, wenn du so gut aufgeklärt wirst, dass du es selber entscheiden kannst, wäre ich immer der Freund davon, dass du es dann als Kunde entscheidest. Aber ne, da musst du natürlich auch erstmal dann den dosierenden Arzt oder so finden, der dieses Risiko geht, weil dann hast du wieder Haftungsthemen und all sowas. Aber ich glaube, das könnte dann eine weitere Podcast-Folge füllen, das Thema.
Ich glaube, die Frage ist, ob es sowas wie Nebenwirkungen ehrlicherweise überhaupt gibt.
Ja, und was sind Nebenwirkungen, also, ne?
Die Frage ist ja, wenn ich, nehmen wir jetzt, bleiben wir bei dem Hormonthema, gehen wir nochmal zu Frauen zurück von Progesteron. Bioidentisches Progesteron. 200 Milligramm am Tag. So, was ist jetzt, also was ist jetzt die Wirkung und was ist die Nebenwirkung? Wenn ich eine Frau habe, die Schlafprobleme hat in den Wechseljahren und ich gebe Progesteron oder Progestan ist bioidentisches Progesteronpräparat, ich gebe das abends oral, dann ist die Nebenwirkung, Müdigkeit zu erzeugen, plötzlich einen Benefit, weil die Leute ja schneller und besser schlafen. So, klar habe ich alle anderen positiven Effekte der Progestan- oder Progesterontherapie. Habe ich jetzt beispielsweise eine Frau, die einen unregelmäßigen Zyklus hat aufgrund von Doppelbelastung, 40-Stunden-Job und berufsbegleitendes Studium, mega viel Stress und die hat einen unregelmäßigen Zyklus, die schläft aber normal, hätte ich jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, cool, ich will diese beiläufige Wirkung, wie man es nennen möchte. Weil Nebenwirkung muss ja nicht schlecht sein in dem Kontext, ne? Hätte ich auch die Möglichkeit, das Ganze vaginal oder rektal zu geben, dann wird das anders verstoffwechselt, dann habe ich diese Nebenwirkung von Müdigkeit nicht. Also ich glaube, das steht immer im Kontext von demjenigen selber. Beispiel, ganz anderes Beispiel, Supplemente, Magnesium. Worüber am häufigsten geredet wird, die Nebenwirkung von Magnesium, okay, per se eigentlich am meisten von Magnesiumoxid und von zu hohem Magnesiumkonsum ist Durchfall. Habe ich fast noch nie gesehen. Habe ich fast noch nie gesehen, aber Beispiel Schwangerschaft, wie gesagt, hatten wir ja gerade bei uns jetzt 9 Monate oder 10 Monate, ist super geniale Wirkung, wenn du Verstopfung hast, was tendenziell, wenn da ein kleines Wesen ist, was in deinem Bauchraum ziemlich viel Platz einnimmt und du zu Verstopfung neigst, ist plötzlich diese Nebenwirkung von einer erhöhten Dosierung von Magnesium eine super effektive, sinnvolle Sache. Also ich glaube, das hängt total vom Kontext ab, aber es gibt natürlich Nebenwirkungen wie 20.000 Einheiten Vitamin D über 4 Jahre zu nehmen und dadurch habe ich eventuell die Nebenwirkung, dass meine Niere verkalkt und ich mich ins akute Nierenversagen schieße. das ist natürlich deutlich schlimmer am Ende des Tages. Und ich glaube, am Ende, das ist, wenn ein Boxer auf die Bühne geht, der ist die Nebenwirkung, irgendwie einen chronischen Hirnschaden zu kriegen. Aber das ist etwas, worüber der Bescheid weiß. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Aufklärung einfach geleistet wird, weil möchte man die Nebenwirkung tolerieren oder möchte man die nicht tolerieren? Und es ist natürlich super schwierig, über Nebenwirkungen aufzuklären, weil es gibt ja in der Regel 200-300 verschiedene, je nachdem, was du zu dir nimmst. Aber es ist total kontextabhängig, weil eine Nebenwirkung kann ja auch die Wirkung sein, die ich haben möchte. Ashwagandha, Nebenwirkung, FT3 und FT4 gehen hoch. Naja, wenn ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe, mega, super, kann ich auch meine Hormone reduzieren. Also das hängt total davon ab, was ich mir halt angucke.
Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal was, was sehr deutlich wurde, dass, und ich dachte, wollte ich auch noch so ein bisschen nach so Trends fragen. Du hast ja so ein bisschen verraten, Gendermedizin, Frauengesundheit, Männergesundheit, das sind natürlich so Buckets, aber eigentlich da drin steckt ja nochmal mehr personalisierter, individualisierter, ne, euer Thema hyperpersonalisiert zu arbeiten. Das ist natürlich auch so was, was wir jetzt Trend sehen, was in der Umsetzung nicht überall in der Praxis so stattfindet. Aber das wäre sowas, was ich so rausgehört habe, was du auch so sehr im Blick hast, dass man da wirklich nochmal noch mehr immer Zielgruppen, wenn wir jetzt in der Sprache bleiben, zuschneidet und noch mehr da versucht zu verstehen, reinzugehen.
Das wäre vor allem, dass man halt versucht, spezifische Probleme zu identifizieren, ja, und diese spezifischen Probleme zu beheben. Das kann man ja auch über Nahrungsergänzungsmittel, über verschiedene Kombipräparate oder, ne, in, ja, dem Fall so auch machen. Ich glaube, ganz wichtig zu verstehen ist, dass die Basis halt stimmen muss. Ja. So, weil am Ende des Tages der Schlaf muss passen, dass die Bewegung, das Training muss passen. Ist es halt viel relevanter, das Körpergewicht in den Griff zu bekommen, anstatt jetzt drüber nachzudenken, ob ich Selen supplementiere. So, ja. Also, das ist halt viel relevanter. Das eine ist jetzt damit nicht unwichtig, aber ich glaube schon, dass wir da in gewissen Hierarchien irgendwie denken müssen. Und Supplemente sind die Spitze. Ja. Alles, was da drunter kommt, ist halt viel, viel, viel relevanter, wie aber in der Arztpraxis mit Medikamenten nicht anders, ehrlicherweise.
Das ist Musik in meinen Ohren. Wir haben ganz oft schon über diese Longevity-Pyramide gesprochen, ne? Die Lifestyle.
In deinen Ohren.
In meinen Ohren. Genau.
Ich komme mit Spermidin und NAD Plus gleich.
Ja, aber genau, das ist dann das Körnchen, ja, genau, auf dem Eisberg.
Genau.
Ja.
Genau. Timo, vielen Dank. Das war irgendwie sehr, sehr vielseitig und vielfältig und gleichzeitig auch super praxisnah. Du hast jetzt schon angeteasert, es wird ein neues Buch geben.
Ja.
Was noch? Was steht an? Was möchtest du verraten? Boah, was kannst du verraten?
Also je nachdem, wann die Folge kommt, wir werden quasi das Portfolio der Medletics Academy erweitern. Es wird ein Zusatzangebot geben, nämlich Medletics U, also quasi für dich als Endkunden, wo es auch um Aufklärung geht, cool, wo das ganze Team aus Researchern und Education-Mitarbeitern bei uns im Team quasi mit unterstützt. Wir werden viel Richtung Hormongesundheit nächstes Jahr machen, wie das Buch eben, ja, auch. Aber klar, das Ganze ist letzten Endes unter dem Hauptfokus, was zu verändern und Gesundheit in die Köpfe der, ja, Menschen zu bringen, weil ich glaube, am Ende ist der große Unterschied zwischen Gesundheit und Krankheit, dass es viel mit Selbstwirksamkeit am Ende zu tun hat und das auch nichts ist, was wir irgendwie auf Ärzte, Therapeuten und Co. ablassen sollten, sondern es liegt in der Eigenverantwortung des Menschen eben selber.
Voll, das müsste dir auch gefallen, ne?
Ja, absolut, 100%. Ne?
Das war jetzt nicht abgesprochen.
Nein. War nicht abgesprochen.
Wichtig.
Willst du noch was berichten, was ansteht? Wir
Nein,
haben also sowieso
eigentlich ähnliche Themen, ne? Ja. Weiter ausbilden. Und das Gute ist ja bei unseren Kunden, die beschäftigen sich ja per se schon mal mit sich und dem Thema.
Ja.
Und auch, ja, gerade eben das Thema Diagnostik und auch wir, ne, das Beratungsangebot und Diagnostiktools, auch das hat man mit Lutz Kraumann in, ja, der Folge, wo man Epigenetik, Mikrobiom irgendwie stärker kommend. Aber was ist denn da jetzt schon irgendwie das bestfunktionierende Tool? Ne? Wir haben ja immer gesagt, wir fangen auf jeden Fall mit der venösen Blutabnahme an. Mhm. Aber es kommen natürlich täglich auch Firmen, die dann sagen, ja, das funktioniert doch da kapillar und dann könnt ihr das noch probieren, dass man da eben auch testet.
Mhm.
Also immer einen seriösen Grundstock wahrt, aber das durch innovative Tools eben dann erweitert und eben auch thematisch. Deswegen hatte ich eben gesagt, seit Anfang September eine Ärztin Teilzeit angestellt, die sich nur mit dem Thema Frauengesundheit beschäftigt, ja, und da viele Erfahrung hat. Und ja, da haben wir viel zu tun und spannende Zeiten vor uns.
Das scheint ein Trend zu sein, diese Frauen, ne?
Ja, Gott sei Dank.
Die sind halt noch offener als die Männer.
Ja,
ne?
Die sind noch offener und noch wunderschön komplexer durch ihre, sagt immer eine Freundin von mir, die auch, die Endokrinologin, also Hormonspezialistin, sagt immer, dieser hormonelle Tanz, den die Frauen da jeden Monat ablegen.
Ich glaube, der biochemische Stoffwechsel ist ein bisschen komplexer, aber dafür ist die Umsetzung für die einfacher, weil die Frauen setzen halt viel eher das um, was man,
ja,
mit ihnen bespricht. Und das ist bei Männern dann wieder deutlich komplexer und schwieriger. Mhm. Musste gefühlt dann wieder eine ganz andere Sprache sprechen.
Ja, aber das ist das, ne, um hier dann für, ne, per Formula dann nochmal eine Lanze brechen, um auch den Bogen zu meiner Anfangsgeschichte. Ja. Ich war da mit meiner Familie, von dem ich noch gar nicht gesprochen habe, war mein Bruder, war auch dabei, ja. Und der natürlich Investmentbanking und so, ne? Und ich hole diese silbernen Performler-Tütchen halt raus, ne? Komplett hyperpersonalisiert. Der so, okay, das ist geil. Das würden wir auf jeden Fall so, ne? Das ist.
Bei Männern muss man es anders verpacken.
Ja, genau. Es geht auch ein bisschen darum, wie framen wir Dinge, wie sehen die aus, wie macht das halt Spaß. So, ja, ne?
Aber genau,
die
aber Frauen haben ganz wichtig, das, was drin ist, muss auf jeden Fall geil sein. Und der Rest, genau. Und
das ist
Weihnachten bei Geschenken, die müssen halt auch schön verpackt sein.
Ja, und das, oder eine Weinflasche, das ist auch das Etikett. Und da muss ich auch sagen, ne, ich glaube, das muss auch der Weg sein. Deswegen finde ich es so spannend, euch auch beide hier zusammen, ne? Innovation und Seriosität. Weil, ich sag mal, man muss natürlich ein bisschen Innovation betreiben. Und man muss aber gleichzeitig natürlich auch, weil es eben um die persönliche Gesundheit der Menschen geht, ne, ein gewisses Standards auch einhalten.
Safe.
Eine Frage hätte ich aber trotzdem noch, die ist aber unabgesprochen und deine Körpersprache erlaubt es mir so halb gerade, ja, könnte ich noch bringen.
Kannst du deinen Tipp gleich leisten?
Ansonsten,
Hardy
weiß Bescheid, ne? Genau, ich,
einfach abstellen.
Ich muss direkt abspannen. Im Business und so jetzt so meiner Welt, ne, ich sag mal so Tech, ja, und so Krypto und NFT, Metaverse, was wir immer machen ist, dass wir eigentlich immer die Zukunft erzählen, ne? Wir nennen es Campaign the Roadmap. Also du schmeißt ein Ziel halt hin, ne? Elon Musk, wir fliegen zum Mars, ne? Super Roadster, fettes Auto und alle kaufen sich quasi auf die Vision, auf die Story ein. Mhm. In der Medizin habe ich das Gefühl, egal mit wem ich spreche, dass es immer rückwärtsgewandt ist, evidenzbasiert, ne? Immer 600 Jahre Studien zurück. Wie kann man da, gibt es da auch Möglichkeiten, Visionen zu verkaufen, ja? Visionen aufzumachen, wie kriegt man da ein bisschen Momentum in die Vorwärtsbewegung rein?
Gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass, ich würde es, glaube ich, ein bisschen anders sehen, als du es gerade gesagt hast. Ich glaube schon, dass dieser Krankheitsapproach, das ist nicht dieses Visionsding langfristig, sondern das ist dieses schmerzbehaftete Pain, Angst in Anführungsstrichen. Du gehst halt ja auch nur zum Arzt, wenn du halt krank bist. In der Regel gehst du ja selten dahin, wenn du dich gut fühlst und sagst, hey, mega cool, ich war heute beim Arzt. Na, und was hast du so gemacht? Ich glaube aber, dass dieser Gesundheits- und dieser Longevity, das ist viel mehr dieses Visionsding. Mhm. Weil da geht es ja um Optimierung, da geht es dahin, wo können wir uns hinentwickeln. Und ja, Evidenz ist etwas, was da sein sollte. Aber ich glaube, es gibt einen riesengroßen Unterschied, weil Evidenz ist meiner Ansicht nach auch völlig falsch verstanden. Bei Evidenz geht es ja nicht darum, etwas zu belegen, sondern bei Evidenz geht es darum, etwas zu widerlegen. Das ist, wenn ich irgendwie sagen will, es gibt weiße Schwäne, dann gehe ich jetzt an 200 Seen und gucke, ob ich irgendwo bunte Schwäne finde und sage danach, mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit gibt es keine grünen Schwäne. Und das würde dann bedeuten, ah, okay, wahrscheinlich sind die Schwäne doch weiß alle. So funktioniert ja Wissenschaft. Wissenschaftler widerlegen etwas und sie belegen eigentlich nichts. Und ich glaube, wir machen halt heutzutage super Cherrypicking, suchen uns für Spermidin, für NAD, die Studie, die dann das belegt, was wir eigentlich am Ende beweisen wollen. Und ich glaube, es gibt eben einen großen Unterschied zwischen, es ist etwas widerlegt oder etwas ist noch nicht belegt.
Das ist auch, was du immer sagst.
Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und wenn etwas widerlegt wurde, dann wäre es halt, wie Albert Einstein jetzt sagen würde, völliger Wahnsinn, das zu machen und am Ende zu erwarten, dass ein anderes Ergebnis rauskommt als in den Studien. Aber wenn etwas nicht belegt ist, dann bedeutet es ja im Endeffekt auch nicht, dass das Ergebnis von einem bestimmten Prozess zu erwarten ist. Und ich glaube schon, wenn wir uns dann in einem Bereich wie Supplement, Nährstoffen, Gesundheit befinden, dann darf man natürlich nur unter dem ärztlichen Ethos, die Gesundheit nicht zu gefährden, trotzdem wagen, mal den Schritt nach links und rechts zu gehen. Aber da kommt dann halt auch wieder Erfahrung ins Spiel, denn gewisse Evidenzen zu Nährstoffen, Infusionen wird es nie geben, weil warum sollen die denn entstehen? Da fehlen finanzielle Mittel und Co. Also ich glaube, das ist ein Punkt, den die meisten Menschen da draußen auch total falsch verstehen. Evidenz super, aber großer Unterschied zwischen widerlegt und noch nicht belegt und der Finanzierung dahinter. Mhm.
Naja, aber was, ich meine, es gibt ja auch Dinge, die belegt sind und du hast die Zahl eben selber in den Raum geworfen. Alleine, dass irgendwie man mittlerweile weiß und wir haben heute viel bessere Daten als früher, dass eben bis zu 80% von kardiovaskulären Ereignissen zu vermeiden oder vielleicht drastisch hinauszuzögern wären, das ist ja schon Zeichen genug, dass die Leute vielleicht mal überlegen sollten, Mensch, geh doch mal zum Arzt und lass dich checken. Also ich habe es leider bei meinem eigenen Vater erlebt, der nie zum Arzt gegangen ist und dann 2019 sich mit 70 Jahren verabschiedet hat, ne? Das sollte schon Druck und Entwicklung genug sein, dass da viel passiert da draußen. Das Gefühl hat man ja auch. Und
Auch die. Ich glaube ehrlicherweise, auch wenn man das Wort ja nicht aussprechen darf, die Krankheit, die nicht genannt werden darf, Corona, die Infektion, die man nicht benennen darf, ich glaube, das hat schon viel verändert, ehrlicherweise, weil ich glaube, dass das schon ein deutlich größeres Gesundheitsbewusstsein bei den Menschen in den Köpfen hervorgerufen hat, weil, aber das ist jetzt auch wieder tragisch, weil man halt eher Angst hat, so etwas zu bekommen, sich an irgendetwas anzustecken und Co. Also es spielt schon immer dieses Angstding damit. Und es ist ja banal, dass du dein Auto irgendwie alle zwei Wochen wäschst und auf alles mega achtest, aber der Körper hat halt nichts gekostet. Ne?
Ja, weil auf der einen Seite das Angstding, aber auch eben die ganzen Variables und so auch teilweise motivierend. Ne? Mhm. Wenn ich dann, ne, und du sagst ja mal Gamification so schön, und wenn ich jetzt sehe, hey, ich gehe laufen und werde belohnt, weil irgendwie meine VO2 Max, obwohl ich irgendwie auf die 50 zugehe, immer noch überdurchschnittlich und dann die Kurve noch nach oben geht, da haben wir ja ganz andere Tools heutzutage, die diesen positiven Effekt dann noch vielleicht verstärken können.
Deine Frage beantwortet? Oder?
Ja. Ich hätte, vielleicht darf ich noch eine kurze Rückfrage stellen. Wie guckst du dir die Auswertung von deinem Whoop an?
Mehrfach täglich.
Du merkst schon, dass er so lange braucht zum Antworten. Also jetzt tendenziell sagen, zu wenig wahrscheinlich.
Das ist jetzt der Übergang in unseren Abschlusskategorie namens
Low-Key versus High-Tech.
Ich gucke mehrmals am Tag, also ich würde mal sagen, so mindestens 20 Mal, ja, gucke ich mir die halt an, weil ich dann eben, auch wenn ich die aktuellen Daten gesehen habe, dann gehe ich nochmal rückwärts rein und versuche irgendwelche Korrelationen. Ich habe ja auch in der Lutz-Kraumann-Folge erzählt, dass ich noch ein Polarband getragen habe, ne? Also quasi links versus rechts. Teste es dann nochmal gegen eGym, ja, wo ich mich dann mal reinsetze, ne, nochmal auf die Waage stelle.
Aber veränderst du was aufgrund der Daten? Das ist ja die entscheidende Frage. Weil, ey, hab selber so ein Ding an, ich habe es jetzt gerade wieder 5 Tage ausgehabt, so, ich trage das seit 5 Jahren, ich bin super Fan von Tracking. Die Frage ist nur, dir bringt halt kein Tracking was, wenn du halt nichts veränderst dann am Ende dadurch.
Genau. Deswegen, also, ich finde an Whoop und unbezahlte Werbung, weil ihr mich immer noch ignoriert, jetzt gucke ich mal extra in die Kamera rein, ja, dass ich hier die ganze Promo für euch mache. Was ich an Whoop halt schön finde, ist es für mich ein bisschen Tech, aber es ist vor allem Behavioral Science für mich, ne? Weil es darum geht, und ich bin halt ein Gamer, mir geht es darum, es geht immer darum, Streaks zu machen. Ja, also ich habe jetzt diese Woche mit aller Mühe und Not versucht, eine Perfect Score zu machen, also 7 Tage grün, und habe es wegen dem 7-Uhr-Flieger heute Morgen nicht geschafft.
Aber da muss ich jetzt einen Satz noch so sagen, sorry Anne. Das sollte nicht das Ziel an einem Tracker sein.
Danke,
7 Tage
Timo,
einen grünen Score zu haben. Das sollte nicht, weil das, was sagt mir das jetzt? Naja, du hast dich die Woche nicht ausbelastet, du bist nicht über deine Grenze hinausgegangen, du bist nicht besser geworden, du guckst wahrscheinlich viel zu oft da rein und das Ziel ist, die falsche KPI zu optimieren. Genau, ne?
Ich mache aber auch AB-Tests
und,
halt und genau in andere Richtung.
Ist
ne?
so ein Tracker dann ein sinnvolles Tool? Oder ist es ein Tool, was du halt als Tech-Guy cool findest, was dir aber gesundheitlich eigentlich gar nichts bringt?
Aber die Frage ist, ob es ihn stresst.
Für mich ich sage es mal, grundsätzlich für mich ist wichtig, ich versuche Cause-Effect-Relationships. Ne? Wir haben ja auch über Social Assets und sowas gesprochen. Ich versuche so viel AB-Testing zu machen, bis ich irgendwann verstanden habe, ist es eine Korrelation, ist es quasi eine Kausaleffekte und sowas. Ne? Und ich verstehe, okay, wenn ich so einen Strain trainiere, ne, dann passiert am nächsten Tag das, wenn ich immer gleichzeitig schlafen gehe, geht das. Und natürlich finde ich auf dem Weg dorthin ein paar Shortcuts und Tricks, ne, die ich halt machen kann, um einen gewissen KPI zu optimieren. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass ich das auch vielleicht manchmal mache, wenn ich denke, okay, das ist jetzt eine 65, könnte eine 67 sein, dann ist es auch grün, ne? Ich weiß, was ich machen muss. Aber für mich ist es erstmal eine große Faszination. Und um da den Abschluss zu finden, das Wichtigste für mich ist, dass Gesundheit Spaß machen muss. Ne? Und für wen das wie Spaß macht, wenn der eine das als Game ansieht, ne? Und ich betrachte mich als quasi als eigenen Gaming-Charakter, als Champion, den ich hochleveln muss. Ich bin jetzt quasi Holzkörper. Ja, das heißt, da geht noch ein bisschen was. Will dann aber in Bronze und Silber und sowas und hab daran Ziele. Das ist die Art und Weise, wie mir das Spaß macht. So lerne ich auch Sprachen, ne, über Duolingo, ne, über Quest und Sidequest. Es gibt, für andere Leute kann Gesundheit poetisch vielleicht auch, ne, kommuniziert werden, über halt, ne, kleine Kurzgeschichten. Ich habe jetzt heute, wurde ich auf einen LinkedIn-Beitrag verteckt, was so eine Weihnachtsgeschichte war, wo du dann so verschiedene Analogien hast, um dich mit Gesundheit auseinanderzusetzen. Das ist, aus meiner Sicht sollte Kommunikation, wie auch in der Konsumgüterindustrie, wir sitzen ja heute hier auch bei Videla, im Gesundheitswesen den Mut haben, auch unterschiedliche Formen anzunehmen, um Safe. Unterschiedliche Menschen auch zu erreichen.
Mhm. Absolut, ja? Ganz
und richtig. Eben nicht nur der Standardform. Und für mich ist es Gaming und für andere ist es dann eben ein nices Packaging.
Gut, in der Kategorie versuchen wir nämlich immer Tech und Low-Key Sachen zusammenzubringen, damit ihr ein Gefühl kriegt, also irgendwie hast du eben schon mal über Supplements und vor allem über Eisen geredet. Was ich so berichten kann, das war für mich so ein Gamechanger, wenn das nicht so verträglich ist. Eigentlich sagt man morgens auf nüchtern Magen, warum nicht mal abends nehmen, wenn es besser verträglich ist, mit irgendwie Vitamin C dazu. Mhm. Oder any other day, was wir ja schon für Studien wissen, das ist eigentlich besser. Also, dass solche Dinge funktionieren müssen, alltagsnah. Oder Öl, Omega-3-Öl mag nicht jeder, kann man dann zum Beispiel in sein Frühstück mit zum Beispiel fettlöslichen Vitaminen integrieren. Also, das wäre so ein sowas, was ich immer wichtig finde, ist bei Empfehlungen, die sollen ja auch in den Alltag passen. Und wenn ich die dann nicht umsetzen kann, weil ich morgens nicht vertrage das Eisen, dann nehme ich es lieber halt abends, aber dafür konsistent.
Safe.
Ja.
So ist ja am Ende auch so die Sprache des Menschen zu sprechen, mit dem man zu tun hat.
Ja.
Am Ende, ne?
Genau. Deswegen die Frage an euch, habt ihr entweder Hightech oder Low-Key-Hacks so vielleicht in dem Kontext von dem heute besprochenen Blutwert des Supplements?
Fang gerne an.
Ja, Timo muss kurz nachdenken.
Ich wäre jetzt aus dem Kontext rausgegangen, aber für mich ist mal wichtig, dass die Dinge halt irgendwie machbar sind, convenient sind, dass du dir Ziele nicht zu groß setzt. Also ich hüpfe jetzt nicht im Kölner Westen jeden Morgen in die Eistruhe, aber ich dusche halt eine Minute kalt am Schluss und so Sachen. Ich lege mich jeden Abend auf die Chakri-Matte, das spitze, fiese Ding, auch ohne T-Shirt und das habe ich dann, ich habe damals eben auch als Absprungbasis lange einen Whoop-Ring getragen, habe versucht dann eben Handlungsempfehlungen für mich selber abzuleiten, habe das Ding jetzt aber ausgezogen, weil es mich irgendwann gestresst hat, aber habe einiges geändert und eben solche kleinen Routinen und davon aber zahlreiche in mein Leben eingebaut.
Cool.
Und das hilft mir sehr und Supplements natürlich performen wieder.
Ich sag zwei Sachen. Ich glaube, wenn man so auf dieser Tech-Ebene sein will, weil ich bin auch mega der spielerische Typ, ich habe zwar nie gegamed so, aber also ich könnte am liebsten noch 25 weitere Wearables tragen und alle 4 Wochen meine V2 Max messen und finde ich mega cool. Bringt aber halt de facto am Ende wenig und ich glaube, vor allem für den Zuhörer ist wichtig, dass man sich auf die relevanten Dinge am Ende beschränkt, dass es aber auch Spaß macht, wie du sagst. Aber man verliert halt sehr schnell dann auch den Blick fürs Wesentliche. So, weil cool, einen Strain zu haben um die, keine Ahnung, 18 am Tag, was schon sehr viel wäre, oder eine Recovery von 70%. Wenn dein primäres Problem aber ist, dass du ein BMI von 34 hast, ohne jetzt irgendwem nahe zu treten zu wollen, aber ist wissenschaftlich gesehen einfach ein Thema, dann ist der Whoop-Score halt sekundär relevant. Wenn dir das Tool dabei hilft, natürlich mehr in Bewegung zu kommen, wieder sehr relevant, ja. Aber ich glaube, so muss man die Sachen versuchen, auch wieder im Kontext zu sehen. Und das mit Supplement, das ist vielleicht so dieses Low-Key-Ding. Alle reden immer davon, wann man welches Supplement nehmen sollte, welche Nährstoffe sich gegenseitig ausgleichen und so. Und ich denke nur, Leute, also was wollt ihr denn? Wollt ihr, soll ich euch einen Plan machen, wo steht, um 8 nimmst du das Sub, um 9 das, um 7 Uhr, um 11.25 Uhr das, dann bitte genau eine Stunde nach dem, das ist ja in der Praxis überhaupt nicht umsetzbar. Und da würde ich halt ganz praktisch dazu übergehen, einfach zu sagen, du nimmst 2-mal oder sogar nur 1-mal, so mache ich selber am Tag Supplemente, und du nimmst in Kauf, dass sich ein paar Dinge, von denen wir ehrlicherweise aber ja noch gar nicht wissen, wie sie genau bei welchen Transporter aufgenommen werden, ob das überhaupt einen negativen Effekt hat, nimmst du halt gerne in Kauf. Und Eisen beispielsweise nimmst du abends, das nimmst du gerne als einziges separat von allen anderen Sachen, aber alles andere nimmst du zusammen, weil du kannst ja theoretisch auch dann etwas ein bisschen höher dosieren einfach, wenn du weißt, okay, es wird prozentual vielleicht ein bisschen weniger aufgenommen, oder dann produziere ich ein bisschen teureren Urin am Ende, aber ich habe eine praktikable Lösung, weil das, was in der Praxis ja passiert ist, die Leute vergessen ja, ihre Sachen zu nehmen.
So. Ja, Hammer. Lieben wir, alle sind happy, Daumen gehen hoch, alle freuen sich, das passt, glaube ich, in aller Philosophie. Das ist ein einfacher, ja, ist ja kein Hack, sondern es ist einfach wirklich eine klare Handlungsempfehlung und aus deinem Mund nochmal besonders wertvoll. Vielen Dank euch zwei. Thorn und mir bleibt nur noch zu sagen, stay healthy.
Stay nerdy.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
Dieser Podcast dient ausschließlich der allgemeinen Informationsvermittlung. Die Inhalte ersetzen keine individuelle ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung und stellen keine Therapie oder Handlungsempfehlung dar. Sie spiegeln den aktuellen Wissensstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wider. Es werden keine Heilversprechen gegeben. Bitte wendet euch bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an eure behandelnde Ärztin oder euren behandelnden Arzt.